Herzlich willkommen zum DUB Business Talk, heute zu einer Sonderausgabe unter dem Motto 7 AI Minutes. Meine Kolleginnen, Kollegen und ich sprechen heute mit verschiedenen Gästen über ganz unterschiedliche Facetten von künstlicher Intelligenz. In jeweils 7 Minuten geht es um kompakte Einblicke, konkrete Beispiele und die entscheidende Frage: Wie macht künstliche Intelligenz aus guten Mittelständlern noch stärkere?
Und jetzt geht es in Sachen KI nicht nur um künstliche Intelligenz, sondern auch um Krankenkassenintelligenz. Dr. Ute Wiedermann ist promovierte Medizinerin, erfahrene Gesundheitsmanagerin und Vorstandsmitglied der DAK Gesundheit. Dort verantwortet sie unter anderem Markt, Service und Personal sowie IT und Infrastruktur. Also genau jene Bereiche, in denen sich entscheidet, wie intelligent, digital und zugleich menschlich Krankenkassen künftig sein können. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ganz wunderbar. Ja, dann lass uns doch vielleicht erstmal ganz persönlich starten, damit wir einen guten Einstieg ins Gespräch haben. Was war denn so dein großer Aha-Moment, in dem du gemerkt hast, wie nachhaltig digitale Lösungen auch die Gesundheit beeinflussen können?
Ja, also da greife ich direkt also aus meinem ganz persönlichen Umfeld heraus. Und zwar habe ich in meiner Studienzeit, habe ich damals so ein bisschen in Access programmiert und habe für mich erkannt, das ist ein Thema, das mir nicht steht und ich meine Karriere auf was anderes aufbauen möchte. Aber jetzt mit KI bin ich wieder zurückgekommen und da ich ganz gerne laufe und irgendwie mir die Anzeige auf meiner Apple Watch immer nicht passt, habe ich jetzt angefangen, mit KI meine eigene Anzeige auf meiner Apple Watch zu bauen. Und das finde ich total klasse, dass das für jemanden, der eben nicht aus dem Fach kommt, jetzt mit KI so einfach möglich ist. Und das finde ich stark und es zeigt, welche Chancen wir in den nächsten Jahren auch haben.
Und Laufen macht jetzt mehr Spaß mit deiner eigenen Ansicht?
Auf jeden Fall, weil jetzt kann ich sozusagen immer in den Herzfrequenzzonen bleiben, in denen ich bleiben will. Und ich kriege auch sozusagen Signal, wenn ich drüber hinweggehe.
Hervorragend.
Etwas Einfaches, manche möchten schmunzeln, aber für mich als totaler Laie ist es schon ein großer Wurf.
Ich glaube, es sind gerade die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen.
Ne? Ja, absolut.
In kaum einem anderen Bereich ist der Fortschritt durch KI und andere Technologien so rasant und vor allem auch greifbar wie im Gesundheitswesen. Gleichzeitig herrscht hier eine besondere Sensibilität. Schließlich geht das ganz nah ran an die menschliche Substanz, an jeden Einzelnen von uns. Wie lässt sich das denn vereinbaren? Der Fortschritt, die Möglichkeiten auf der einen Seite, der Rückhalt, die Bedenken auf der anderen Seite?
Ja, also es ist ein großes Thema, was uns wirklich sehr beschäftigt. Zum Glück haben wir hier in Europa den EU AI Act, der sozusagen alles, was mit KI ist, nochmal reglementiert. Hier gibt es unterschiedliche Stufen. Wir als Gesundheitsunternehmen sind sozusagen in einem hohen Risiko eingestuft. Das heißt, wir haben da eine ganz spezielle Regulatorik dahinter an Risk Management, an Daten, wie wir die immer wieder überprüfen müssen, etc. etc. Und das beeinflusst uns natürlich in der Art und Weise, wie wir KI jetzt auch für uns als DAK Gesundheit entdecken.
Wie ist das so in der Kommunikation zu den Versicherten? Weicht das langsam ein bisschen auf und die Offenheit entsteht mehr für die Angebote und Möglichkeiten? Und was ist denn da eure Mittel, mit denen ihr arbeitet?
Ja, also wo wir KI einsetzen, das müssen wir auch letztendlich darlegen. Wir haben auch einen eigenen Avatar, Avalena nennt sich die. Und wir haben auch gemerkt in der Akzeptanz, dass wir eine viel größere Akzeptanz haben bei unseren Versicherten, wenn wir das auch transparent machen. Unsere Avatarin, die spricht jetzt auch davon, dass sie Avatarin ist und bringt dann die Themen rüber, die wir setzen wollen und wo wir informieren wollen, unsere Versicherten. Also ein tolles Tool, aber nochmal wichtig ist Transparenz und wichtig ist, dass wir wirklich dadurch auch die Akzeptanz erhalten.
Jetzt ist ja unheimlich viel im Umbruch. Das Gesundheitswesen zwischen Fachkräftemangel, Sparmaßnahmen, die auf uns alle zukommen. Da braucht man ja Digitalisierung. Das ist ja immer sozusagen das Rezept, mit dem dann um die Ecke kommen. Was sind denn deiner Meinung nach die Top 3 Meilensteine, politisch, gesellschaftlich, auf wirtschaftlicher Ebene, die in den nächsten 5 Jahren erreicht werden müssen, damit wir weiterhin eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland haben?
Ja, das ist eine ganz große und wichtige Frage. Ich denke, wenn man jetzt die politischen Diskussionen mitbekommt, muss man einmal die Chancen jetzt nutzen, die sich über die Digitalisierung ergeben. Also guckt man einmal in das Primärversorgungssystem, das ja jetzt dann aufgebaut werden soll. Da ist ja die Digitalisierung ein großer Treiber. Die Triage, die schon möglich ist über die Digitalisierung, die Nutzung der EPA, dass es wirklich auch nutzbar ist und von allen auslesbar ist und auch auswertbar ist mit den Informationen, die es braucht. Und das dritte ist, der dritte Meilenstein, muss ich kurz überlegen.
Das war auch fies mit rein, ne?
Der dritte Meilenstein, der für mich wichtig ist, ist die Verknüpfung. Und das wird uns ganz schön herausfordern zwischen KI, also diesen hybriden Teams von Agenten und sozusagen wir, wie wir das zusammenbringen, dass das wirklich gut funktioniert, dass wir dann eine starke Führungskräfte jetzt auch entwickeln, dass wir die Skills in den nächsten Jahren aufbauen. Und ich habe wirklich enormen Respekt davor, was wir in den nächsten Jahren machen. Ich sage immer, es ist, als würden wir ein Auto umbauen im Fahren. Ja, das fährt schon gut, aber wir wissen, es muss muss eine andere Geschwindigkeit haben oder einen anderen Motor haben, plötzlich einen Elektromotor haben. Und das im Fahren zu machen und dabei den ganzen Change im Unternehmen zu organisieren. Also da, ich habe enormen Respekt vor das, was uns kommt, auf uns zukommt. Und ich sehe aber auch die Chancen, die wir haben über den Hebel KI.
Genau, ein Stück weit auch eine Vorfreude natürlich auf das, was da kommt, auf eine hoffentlich sehr gute Versorgung, digital, modern, menschlich, gemeinsam mit der DRK.
So soll es sein, ja, dafür stehen wir und dafür brennen auch ganz viele unserer Mitarbeitenden.
Dann vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für das schöne Interview.
Jetzt bei 7 AI Minutes ist Melanie Lange. Sie ist Geschäftsführerin der Charisma-Schmiede und sie hat den AI Leadership Kompass entwickelt. Sie unterstützt Fach- und Führungskräfte dabei, KI sinnvoll im Unternehmen einzusetzen, zum Beispiel im HR-Bereich. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Melanie, viele Führungskräfte fühlen sich ja wahrscheinlich etwas überrollt von der Geschwindigkeit der KI-Entwicklung. Mit welchen Problemen und Fragestellungen kommen deine Klientinnen und Klienten denn zu dir?
Also viele haben vielleicht ein bisschen ChatGPT und Co. versucht, aber diese Vorstellung, wo kann ich es konkret einsetzen, an welcher Stelle meiner Führungsarbeit und auch welche, ich sag mal, Herausforderungen entstehen in der Führung, was könnten Mitarbeiter damit schlimmstenfalls auch tun. Da hört es dann auf in den Vorstellungen, weil die Praxis einfach fehlt. Also dieses Spielen dürfen und sich ausprobieren. Viele kommen mit mir in Kontakt und sagen, ich habe das und das Projekt, aber keine Idee, wie ich KI einsetzen soll. Also diese kleinteiligen Dinge, es praktisch umzusetzen und ein Zukunftsbild zu entwickeln. Das sind so die größten Herausforderungen. Und die Mitarbeiter, die Angst zu nehmen, dass es ihren Arbeitsplatz kostet.
Und was machst du denn? Also wie hilfst du dann konkret?
Also es gibt halt verschiedene Wege. Wenn zum Beispiel, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wenn es noch gar keine KI gehabt hat, dann geht es erstmal darum, es kennenzulernen. Was kann KI für mich tun? Und da haben wir zum Beispiel ein Kartenspiel, wo KI genau draufsteht. Was kann ich mit der KI denn überhaupt machen? Muss man sich das so vorstellen, im HR-Bereich habe ich zum Beispiel Personalentwicklung und ich möchte dort einen Bereich haben wie Führungskräfteentwicklung. Dann nehme ich mir das Thema, ich möchte, dass die mehr kommunizieren. Dann gibt es einen bestimmten Prozess, der abläuft und jedem Prozess kann ich eine KI-Karte zuordnen und verstehen, an der und der Stelle kann ich KI für mich einsetzen. Und dabei braucht man kein Wissen über KI, weil es so einfach ist, dass das ein 6-jähriges Kind auch versteht. Und das ist das schöne Spielerische, dahin zu gehen und es greifbar zu machen und auch praxisnah, ohne da eine Barriere zu schaffen.
Und die KIs, die dann zum Einsatz kommen, sind die von den Unternehmen gewählt oder gibt ihr da auch Tipps? Oder
Also es kommt darauf an, erstmal welche Sicherheitsauflagen diese erfüllen müssen. Also je nachdem, welche Branche es ist, gibt es verschiedene Auflagen. Aber letztendlich auch, was will ich mit der machen? Habe ich personenbezogene Daten oder ähnliches? Da muss ich hingucken und da geben wir auch Tipps. Also dieses rechtliche Thema keine Rechtsberatung, aber eine Orientierung.
Okay. Was sind das denn so für Themen, mit denen man Führung tatsächlich verbessern kann durch KI? Mhm.
Also früher ist es so gewesen, dass man durch Erfahrung Führung oder in eine Führung gekommen ist. Heute ist es so, dass Erfahrung immer noch viel wert ist und der Umgang mit den Menschen, das ist der Schlüssel und das bleibt. Und an der anderen Seite alles, was mit unheimlich vielen Faktenlage zu tun hat. Auswertung von Statistiken, Auswertung von irgendwelchen Personalgesprächen. Und genau da kann ich ansetzen. Ich habe viel mehr Informationen und kann dadurch schneller Entscheidungen treffen, wenn ich mich denn darauf einlasse.
Jetzt ist ja häufig auch die Rede davon, dass KI natürlich Prozesse beschleunigen kann. Das heißt, es wird an anderer Stelle vielleicht zeitfrei, die dann aber auch wieder in Arbeit gesteckt wird. Das heißt, es kommt dann auch zu so einer Art Burnout teilweise. Also die Leute fühlen sich irgendwie überfordert dann schnell. Kann KI auch helfen, Führung quasi gesünder zu machen?
Ja, unbedingt. Also zum Beispiel im betrieblichen Gesundheitsmanagement hat man die Möglichkeit natürlich, auch wenn ich ein Ergebnis habe, viel, viel schneller auf Ergebnisse zu kommen, die Mitarbeitern zielgerichtet helfen. Und gerade im Gesundheits ist es so, dieses dort ist zu löschen und ich setze mal dort an. Also ich kann da auf der strategischen Ebene ansetzen. Ich kann Mitarbeitern aber auch viel schneller sagen, zum Beispiel durch einen Resilienztest, dass der schon gleich erste Hilfestellungen bekommt, dass der weiß, aufgrund meines... ich verzettel mich immer oder was auch immer, kann der Mitarbeiter sofort Tipps und Tricks kriegen. Und als Führungskraft kann ich mich selber zum Beispiel in Teams-Meeting reflektieren. Wie habe ich denn kommuniziert? War das jetzt gut für den Mitarbeiter oder hätte ich mich zurückhalten sollen? Hätte ich vielleicht mehr Wertschätzung zeigen sollen? Und da gibt es super viele Ansatzpunkte.
Das heißt, werden solche Gespräche dann mitgeschnitten von der KI oder wie funktioniert das mit der Reflexion?
Also bei Teams gibt es ja, Microsoft Teams gibt es ja sowieso die Transkripte und die Videos und das kann man theoretisch auswerten. Wichtig, Betriebsratsarbeit, wenn dort Mitarbeiter mit beteiligt sind, man dürfte nur den Teil, die Führungskraft dürfte nur sich selber reflektieren und das nur auf eigene Art und Weise und nicht die Mitarbeiter mit reinnehmen. Also das ist ein sehr schmaler Grat zwischen was darf ich und was darf ich nicht und da muss man dann genau hingucken. Ja, da schauen wir dann auch genau hin.
Okay, Führung ist ja auch immer mit Empathie verbunden.
Ja.
Und ein ganz wichtiger Aspekt ist es ja davon, kann KI auch da unterstützen? Oder?
Ich kann ein Beispiel von, weil wir ja auch wir haben auch einen Gesundheitsmanagement-Hintergrund und wir haben zum Beispiel Kunden, die gerne das als Sparring-Partner genommen haben. Ich sage immer, es darf eine Therapie nicht ersetzen, aber es gibt Wege und Möglichkeiten und Perspektiven auf. Empathie, ja, es ist wertschätzend. Ich habe letztes Mal auch gerade diskutiert, bin ich dann irgendwann mit einer KI zusammen oder was passiert da? Es ist immer noch nicht so, dass wir die Empathie ersetzen können. Deswegen, Mensch bleibt weiterhin der Schlüssel.
Okay.
Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank, Melanie. Das war
wirklich
sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo zu einer weiteren Ausgabe unseres 7 AI Minutes Podcasts. Dieses Mal mit Oliver Gößler, Director Europe und International Business Development bei Montblanc. Montblanc steht wie kaum eine andere Marke für zeitloses Design. Aber was bedeutet das in einer Welt, die sich immer schneller digitalisiert? Wie bleibt eine Marke begehrlich und vor allem relevant? Darüber wollen wir heute sprechen. Oliver, Markenbegehrlichkeit basiert ja stark auf Kreativität, Design, menschlicher Handwerkskunst. Aber was genau kann man sagen? Was wird davon in Zukunft wichtiger und was verändert sich gerade grundlegend?
Also erstmal hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Gute Frage. Wahrscheinlich ist das sogar die Frage, die am entscheidendsten ist für viele Marken. Ja? Was weckt eigentlich in uns Begehrlichkeit für eine Marke? Ich glaube, das sind genau die Themen, die dann am Ende bei einer Marke wie Montblanc nicht digital sind. Nämlich, dass man das Vertrauen hat, dass dort ein Mensch etwas schafft, Handwerkskunst schafft, selbst vielleicht etwas designt. Und ich glaube, wenn das Vertrauen verloren gehen würde bei Kunden, wäre das ein Problem für eine Marke wie Montblanc.
Ja. Du hast es jetzt gerade gesagt, Begriffe wie Menschlichkeit, Handwerkskunst und jeder verbindet mit Montblanc hochwertige, schöne Produkte. Aber wie kommt man da zusammen mit diesem Thema KI und Digitalisierung und vor allem, wie geht ihr damit um, damit das eine nicht unter dem anderen leidet?
Ich glaube, man muss schon relativ klar sein, was man mit KI am Ende macht in der Firma und was man vielleicht auch nicht macht. Ja, Es gibt, glaube ich, Bereiche, ganz klar, da kann man KI nutzen, um Aufgaben zu unterstützen, Aufgaben zu übernehmen. Das geht um ganz klassische Themen. Ich nehme mal jetzt ein Forecasting zum Beispiel zu machen, ja, oder eine Fertigungsplanung zum Beispiel zu machen. Das sind Themen, wo KI hilft. Ich glaube, gefährlich wird es dann da, wo man der KI Aufgaben übergeben würde, die vom Menschen gemacht und auch am Ende gesteuert werden sollten. Ja, insofern ist das ein schmaler Grat und da ist man bei uns in der Firma schon recht vorsichtig, was das Thema KI angeht. Und wir tasten uns da, ich würde sagen, relativ langsam ran. Aber die Entwicklungen sind natürlich auch bei uns rasant. Ja, das ist ganz klar.
Du sagst es mit der Entwicklung, die ist rasant, aber nichtsdestotrotz, ist es ein Spannungsgefühl da? Habt ihr eine Strategie? Geht ihr nach Trial and Error vor oder Augen zu und durch?
Nein, da gibt's schon eine Strategie zu. Das ist auch schon relativ gut ausgearbeitet. Mhm. Das ist zumindest intern bei uns dann so auch kommuniziert am Ende. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass bei uns in der Gruppe generell schlichtweg darauf geachtet wird, dass die Verantwortung immer beim Menschen liegt. Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass man nicht die Verantwortung, und das geht relativ schnell, dass man Verantwortung abgeben kann an KI. Also wenn man vorgefertigte Antworten hat, egal was es nachher ist. Also du als Kunde bei Montblanc, ja, kontaktierst uns. Das könnte natürlich genauso eine KI übernehmen, dass sie die Antworten dir gibt. Dass wir vielleicht sogar uns dahinter verstecken, was die KI nachher gesagt hat. Und das sollte am Ende nicht passieren. Da gibt es nachher Grenzen. Genauso eine Grenze wäre, dass eine KI, und das würde ja auch funktionieren, eine KI das übernimmt, dass das Produkt, was du morgen von uns kaufst, einfach schlichtweg von einer KI generiert wurde. Ja, genauso wie ich heute vielleicht einen Song generieren kann, relativ easy und relativ einfach, und den vielleicht online stellen kann, ist das was, wo wir ganz sicher sagen werden, auch in Zukunft sagen werden, sowas wird bei uns nicht passieren, sondern das, was man bei uns erwerben, kaufen kann, und auch so, wie man uns in Kontakt treten kann, das ist etwas, wo der Mensch am Ende immer die Hauptperson ist, die Person in der Verantwortung ist, die Person ist, die es kreiert, die den kreativen, aber auch den Handwerkspart übernimmt und die letzten Endes dann auch gegenüber dem Kunden verantwortlich ist in dem, was nachher herauskommt.
Wie ist das bei euch in der Belegschaft? Wie wird da über das Thema KI gesprochen? Ist man da dem ganzen Thema offen gegenüber oder eher kritisch? Gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, da gibt es bei uns im Unternehmen echt ein ganz großes Vertrauen in die Firma, in die Gruppe, dass das verantwortlich gemacht wird. Es gibt auch jetzt, also ich kenne keine Ängste in dem Sinne, ja, dass gesagt wird, oh mein Gott, jetzt kommt die KI und jetzt werden hier irgendwelche Aufgaben übernommen, die brauche ich nicht mehr. Ich glaube, das, was ich wahrnehme, ist eher eine Aufgeschlossenheit und auch eine Zufriedenheit, ja, dass KI ganz viele Prozesse vereinfachen kann und damit eher Platz schafft für Themen, für die wir sonst vielleicht einfach zu wenig Zeit hätten.
Und wie ist das vor allem, wenn man sich jetzt junge Talente anschaut, sei es jetzt wirklich auch Kunden von euch, aber auch jetzt normal jetzt im Recruiting-Prozess, wie wird da das Thema KI gesehen?
Ja, also was ich, das war eher meine private Meinung, was ich sehe beim Thema KI und was so die Positionen und Stellen angeht in vielen Firmen, ist, dass, glaube ich, über die Zeit sicherlich einige Funktionen, die klassische Einstiegspositionen sind, ja auch gut in Sachen Aufgaben von KI übernommen werden können und vielleicht die pure Anzahl dieser Stellen dann eher geringer wird im Laufe der Zeit. So, das wäre ein Thema, was ich schon sehen würde. Und ich glaube, da müssen wir als Firma, aber auch, glaube ich, insgesamt die Wirtschaft einfach drüber nachdenken, wie kann man sicherstellen, dass wir weiterhin Talente ausbilden können, dass wir Talente finden können, dass wir Jobs bereitstellen, die dann letzten Endes auch die in den Karriereweg vorbereiten sind für spätere Aufgaben. Mhm. Ich glaube, das wird ein Thema sein, ja, über das man vielleicht noch nachdenken wird. Also das ist, glaube ich, noch gar nicht so sehr im Fokus. Jetzt momentan sind so eher die Anwendungsthemen im Fokus.
Klar. Abschließende Frage, was würdest du sagen, nicht nur auf Montblanc vielleicht bezogen, sondern auch so auf Unternehmen an sich, wo seht ihr oder wo würdest du sagen, sind Unternehmen Kunden gegenüber einer Verantwortung, auch das Thema KI an den Kunden heranzutragen?
Ja, das Thema KI, also ich glaube, dass KI helfen kann, Dinge zu beschleunigen zum Beispiel. Ja, ich glaube, wenn es zum Beispiel Prozesse gibt, die für den Kunden zu lange dauern, ich glaube, da kann KI helfen, diese Themen schneller abzuwickeln, schneller zu beschleunigen. Es kann um Service-Themen zum Beispiel gehen, ja, wo es für mich dann keinen Grund gibt später, dass man da irgendwie 2 Wochen warten muss auf seine Antwort, sondern das sind Themenbereiche, die können dann eigentlich umgehend beantwortet werden. Sofern es dann vielleicht eine Eskalationsstufe gibt, ja, dass man immer sagen kann, ich möchte doch noch jemanden sprechen, auch vielleicht wirklich Menschen sprechen bin dann nicht einer KI sozusagen ausgeliefert. Ich glaube, das ist wichtig für einen Kunden. Und ich glaube, das ist umso wichtiger für eine Firma wie Montblanc, wo man vielleicht auch gerade im Luxussegment einen gewissen Anspruch hat, dass man dort auch mit einem Menschen sprechen kann und vielleicht nicht nur mit einem KI-getriebenen Chatbot, der einem da antwortet. Und das gilt dann nicht nur im Servicebereich, so wenn ich anrufe, das gilt natürlich für uns ganz besonders für Boutiquen, ja, für Stores. Also ich glaube, wir sind eine Marke, die aus dem Thema, aus dem Bereich Schreiben kommt. Ja, das ist ja auch vielleicht ein Kontrastprogramm zu dem Themenbereich KI, ja, das ist was uns auch sehr wichtig ist. Und wo es ganz natürlich ist, dass man dort mit Menschen in Kontakt kommt, die das Thema Schreiben, mit der Hand schreiben, dann auch weitertragen und auch ein Stück weit in Ehren halten, ja, und den Menschen und den Kunden auch immer vermitteln, was das Besondere ist. Und dass es was Schönes ist, was man sich auch bewahren sollte. Weil KI hat wahnsinnig viele Vorteile, aber kann natürlich auch Nachteile haben, was uns als Mensch angeht. Dass wir auch weiterhin den Kopf anstellen. Und den Kopf anstellen tut man, wenn man schreibt. Insofern ist das für mich als Mitarbeiter von Montblanc wichtig und auch das auch gut zu kommunizieren. Und ist auch immer was man den Kunden auch dann so ein bisschen mitgeben möchte.
Ja, spannend. Danke für die Einblicke. Das war's schon. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg euch. Okay.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Hiersein. Danke.
Bei 7AI Minute spreche ich jetzt mit Friederike Behrens, Mitglied der Geschäftsführung beim Submissionsanzeiger. Der Verlag hilft Unternehmen seit mehr als 125 Jahren dabei, öffentliche Ausschreibungen zu finden, heute auch mit KI. Hallo Friederike, schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Vielen Dank.
Friederike, beim Submissionsanzeiger verarbeitet ihr täglich Ausschreibungen aus ungefähr 200 Vergabeportalen. Das ist ja kaum vorstellbar, dass man das mal ohne künstliche Intelligenz hinbekommen hat. Inzwischen setzt ihr auch auf KI. Wann und warum habt ihr euch entschlossen, das zu machen?
Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass wir auf künstliche Intelligenz gesetzt haben. Das hat alles so im letzten Jahr so den Lauf genommen. Und das ist so, dass es auch immer noch ein eher geringerer Teil ist. Und zwar dort, wo wir mit unseren eigenen Systemen zurzeit nicht mehr weiterkommen. Dort, wo die Komplexität so groß ist, dass selbst unsere Systeme an ihre Grenzen kommen, dort setzen wir auf KI. Das ist immer noch ein eher geringerer Teil, aber wir bauen das auch immer mehr aus, um auch immer mehr unseren Kunden halt Vorteile mit KI zur Verfügung zu stellen. Und da planen wir auch sehr viele weitere Features, die KI definitiv beinhalten werden, um einfach den größtmöglichen Vorteil bieten zu können.
Vielleicht erklärst du mal kurz, was ihr eigentlich macht und wie KI euch da jetzt hilft und auch ja euren Kundinnen und Kunden zugutekommt.
Genau, wir sind eine Online-Plattform für Ausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen, die man eben halt bei uns finden kann. Der Kunde hat den Vorteil, dass sie alle gebündelt an einem Ort sind und er nicht unterschiedlich verschiedene Vergabeportale selbst eigenständig durchsuchen muss. Das übernehmen wir und dafür nutzen wir eben KI, diese Vergabeportale zu durchsuchen, die Ausschreibungen zu finden und sie auch eben einheitlich aufzuarbeiten, weil diese Ausschreibungen und die Bekanntmachungen nie einheitlich im gleichen Format sind und das übernehmen wir und dafür nehmen wir uns halt eben Hilfe mit der KI, um die halt eben zu analysieren, um sie dann halt einheitlich zur Verfügung zu stellen.
Ja. Gibt es bestimmte Branchen, die das besonders nutzen oder auf die ihr euch vielleicht auch spezialisiert habt oder ist das generell für alle erstmal möglich?
Wir sind generell für alle möglich. Die größte Branche ist immer sehr viel die Baubranche und dann geht es auch in Richtung Sanitär, Heizung, Klimaanlagen, Solar, alles in die Richtung. Was man sich vorstellen kann, wenn irgendwo neu gebaut wird, umgebaut wird, das sind immer so die größten Branchen. Aber wir haben von bis machen wir alles.
Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich bin so ein Bauunternehmer, sagen wir es mal beispielsweise, und bin auf der Suche nach lukrativen Aufträgen, wie gehe ich dann vor und wie läuft das dann auf eurer Plattform? Oder ich glaube, ihr habt auch eine App, auf der man dann suchen kann. Wie gehe ich da vor?
Genau, bei uns ist das so, dass man sich dann sogenannte Suchprofile anlegen kann. Man meldet sich bei uns an und dann gibt man ein, was ist man? Bauunternehmer. In welchem Umkreis sucht man, um halt eben nicht komplett Deutschland zu bekommen, sondern das direkt einzugrenzen. Und dann kann man das noch spezifischer eingrenzen, welche Leistung bietet man denn genau an. Weil Bauunternehmer nicht immer alles machen und das auch sehr umfangreich ist, kann das dann noch deutlich expliziter bei uns in den Suchprofilen wie bei einer Google-Suche eingegeben werden. Und dann wird das bei uns verarbeitet und halt eben nur die Ausschreibungen rausgespuckt, die halt eben dann für dieses Bauunternehmen zum Beispiel wichtig sind. Die kann er sich dann einzeln angucken, abspeichern, favorisieren, sich die Unterlagen runterladen, schauen, wo es ist, wie viel Zeit er noch hat, genau, alles, was er dafür dann braucht.
Und alle, die schon mal an einer öffentlichen Ausschreibung teilgenommen haben, wissen ja, das ist immer eine sehr komplizierte Sache. Da werden 1000 Dinge abgefragt, die man dann beibringen muss. Habt ihr da auch Hilfestellung? Bietet ihr da Hilfestellung an für die Leute, die euer System nutzen? Oder wie läuft das?
Genau, wir bieten Hilfe derzeitig so weit an, dass wir auf unserer Webseite natürlich gucken durch FAQ Glossar, dass wir allmögliche Fragen erklären, allmögliche Begriffe erklären. Wie gesagt, das ist sehr umfangreich und komplex. Und in Zukunft wird es dafür halt auch eben KI geben, die dabei dann unterstützen kann, diese ganzen Themen, die ganzen Gesetze zu verstehen.
Du sagtest ja, ihr habt jetzt erst letztes Jahr damit angefangen, KI zu nutzen. Das heißt, vorher habt ihr das alles manuell gemacht. Gibt es jetzt auch noch vielleicht Dinge, die von Menschen gemacht werden müssen, wo die KI vielleicht noch nicht so weit ist? Also wo ihr sagt, das machen wir lieber noch per Hand?
Es gibt ganz vereinzelte Ausnahmen, ja, die dann noch einmal per Hand gegen kontrolliert und selbstständig halt sozusagen gesetzt werden bei uns. Aber es kommt eher weniger vor.
Okay, aber insgesamt ist es wahrscheinlich eine große Zeitersparnis auch für diejenigen, die das nutzen, im Vergleich zu dem, was ihr ja auch noch anbietet, dass man das per Print bekommt. Kann man das ungefähr eingrenzen oder wie viel schneller oder welche weiteren Vorteile bietet das vielleicht auch?
Also von dem zeitlichen Faktor ist es schon schneller und geht dann auch in Richtung, dass man dann auch halt zukünftig halt guckt, wer welche Aufgaben macht, weil durch KI bei uns schon auch mit ein Wandel stattfindet in Richtung Aufgaben der Mitarbeiter und dadurch halt schon einfach Zeit eingespart werden kann, genau.
Okay, und wenn du jetzt nochmal in die Zukunft blickst, das System bietet ja wahrscheinlich noch einiges an Möglichkeiten, was ihr noch nicht ausschöpft. Habt ihr da schon was in der Pipeline, woran ihr arbeitet oder was ihr gerne noch umsetzen möchtet damit?
Ja, also ich glaube, die Liste an Anwendungen, Features, die noch dazukommen, ist endlos. Und da sind auf jeden Fall einige gute Sachen in der Pipeline, die auch alle sehr auf KI setzen.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen oder darfst du noch nicht drüber sprechen?
Ich kann mal spoilern, dass was bald kommt, wird ein Assistent sein, ein Chatformat sein, wozu dann halt eben Fragen gestellt werden können.
Genau. Okay, ja, super interessant. Vielen Dank, dass du da warst. Heute haben wir mehr erfahren darüber, wie KI bei öffentlichen Ausschreibungen hilft, die richtige zu finden. Danke, Friederike.
Vielen Dank.
KI entfaltet ihren Wert erst dann, wenn sie im Unternehmen richtig angewendet wird. Tanja Morsch von Week One begleitet genau diesen Schritt, von der Idee zur Umsetzung. In unserem Podcast 7 AI Minutes spricht sie gleich mit mir darüber, warum viele KI-Projekte in der Praxis scheitern, welche Use Cases heute bereits messbaren Impact liefern und was Unternehmen jetzt tun müssen, um KI nicht nur zu testen, sondern produktiv zu nutzen. Herzlich willkommen, Tanja. Tanja, Week One positioniert sich als Partner für die operative Umsetzung von KI. Was unterscheidet euren Ansatz konkret von klassischen Beratungen oder reinen Tech-Anbietern?
Ja, also wir machen bei Week One das Thema Mitarbeitenden-Onboarding. Und wir haben das Privileg, ein Startup zu sein in der KI-Welt. Und das ist natürlich ein ganz fundamental anderer Ansatz als die klassische Beratung. die sich auf Konzepte konzentriert oder die reinen SaaS-Anbieter, weil wir die Möglichkeit haben, B2C und B2B-Elemente zu kombinieren und den Mitarbeitenden, den Menschen in Fokus zu setzen und die KI drumherum ermöglicht sozusagen das optimale Arbeiten.
Mhm. Gehen wir mal so einen Case jetzt an. Wenn ein Kunde zu Week One kommt, wie sieht denn da so der typische Weg aus? Von der ersten Idee hin zur produktiven KI-Anwendung? Und an welcher Stelle scheitern vielleicht auch Unternehmen genau dort?
Also wir machen eine KI-Innovation-Session erst mit unseren Kunden, weil der Hintergrund ist, meistens wissen die Kunden gar nicht so genau, wie soll ich jetzt KI einsetzen? Und wir geben denen unsere Best Practices, unsere KI-Wissen mit. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ne? Das ganze Thema Preboarding. Wenn Mitarbeitende schon unterschrieben haben, bis zu Tag 1, dann nehmen wir HR komplett die Admin-Arbeit ab und sagen, okay, es gibt eine WhatsApp-Integration oder eine ganz normale Bot-Integration und es wird einfach über Conversational KI mit den Mitarbeitenden die ganzen Admin-Sachen abgenommen. Und HR spart damit Zeit, das heißt, sie können damit skalieren, ohne ihre Workforce hochzuziehen und sie können sich auf das Menschenzentrierte konzentrieren. Also wirklich eine Verbindung aufzubauen mit den neuen Mitarbeitenden, die Recruiting Experience mitzunehmen, wirklich bis zu Tag 1. Und zu deiner zweiten Frage, was sehe ich denn, woran Unternehmen meistens scheitern? Das ist tatsächlich der Mut zu KI. Weil KI ist nicht was Fertiges, was man einfach implementiert, sondern es ist ein konstantes Lernen und es ist ein Trial-and-Error-Prozess. Und ich sage es mal so, der Deutsche an sich ist ja nicht so Trial-and-Error geneigt, sondern sehr sicherheitsbedürftig. Und das ist ein Umdenken in der Art und Weise, wie man Technologie implementiert. Also KI lernt sehr viel, trainiert sehr viel, macht sehr viele Fehler, aber die Fortschritte sind halt exponentiell. Und das ist etwas, was die Unternehmen neu denken müssen, mehr Mut, KI zu implementieren und auch Fehler zuzulassen, aber dafür dieses exponentielle Wachstum, exponentielle Effizienzsteigerung mitzunehmen.
Zum Mut gehört ja auch, Daten zur Verfügung zu stellen. Viele Unternehmen kämpfen allerdings eher mit fragmentierten Daten und Legacy-Systemen. Wie geht Week One damit um, wenn die Ausgangsbasis für KI eben alles andere als optimal ist?
Ja, also es ist immer ein Thema bei neuen Tool-Einführungen. Migrationen im klassischen Stile wie früher, ne, wo man irgendwie monatelang Migrationsprojekte gemacht hat, schwierig, ne, will der Kunde auch eigentlich nicht mehr haben. Und wir machen das über Data on Demand. Also wir spielen die Daten ein punktuell, wann es benötigt wird. Also als Beispiel, ne, wenn der neue Mitarbeiter kommt, kann der Manager AI, also Content Creation machen, ganz einfach. Vielleicht hat er irgendwo noch ein altes Manual rumliegen oder im Intranet ist was oder im Web gibt es ja auch ganz tolle Informationen. Und dann gibt er das ein in das AI Content Creation Tool und daraus, aus diesem Mix, wird ein toller neuer Content für die Mitarbeitenden kreiert. Viel schneller, viel schöner, viel ansprechender und damit brauche ich auch nicht mehr diese Datenmenge wie früher.
Euer Unternehmen versteht sich als Umsetzer und eben nicht als Strategieberater, das hattest du eingangs erwähnt. Wie stellt ihr denn sicher, dass KI-Projekte nachhaltig im Unternehmen auch verankert werden und nicht nur als Einzellösung verpuffen?
Also wichtig ist, an die Bestandssysteme, an die Legacy-Systeme anzudocken. Also es macht keinen Sinn zu sagen, man replaced jetzt alles, weil diese Legacy-Systeme oft sehr tief verwurzelt sind. Wir arbeiten ja mit HR, entweder Recruiting oder HR-Core-Daten. Und wir verstehen uns als Amplifier, also als KI-Amplifier on top von der Bestandssystemlandschaft. Das heißt, wir setzen uns auf Oracle, SuccessFactors, Workday, Workable einfach on top drauf und sind damit integriert. Und damit können wir den Erfolg sicherstellen, dass wir nachhaltig in der Prozesskette drin sind. Und wir wollen auch weiterhin eine emotionale Bindung haben. Ich finde, bei dieser ganzen B2B-Software ist immer Der Spaß kommt eigentlich zu kurz. Das heißt, wir werden auch demnächst einen kleinen Onboarding-Companion einführen in Form eines kleinen lila Drachen, der sozusagen das Onboarding von Anfang an lustig und erfühlbar macht, nicht nur einfach mit einem drögen Chatbot chatten, sondern der hat auch ein Gesicht, der sympathisch ist.
Mhm. Und eure Lösung ist dann auch die gleiche für kleine und große Unternehmen oder gibt es da Unterschiede?
Es gibt keine Unterschiede. Das ist sowohl für Mittelstand einsetzbar als auch für Großunternehmen. Es ist wichtig, dass die Leute sagen, mir ist wichtig eine Employee Experience. Ich möchte gerne meine Mitarbeitenden optimal onboarden. Und vor allem schnell, weil wir machen einen Time-to-Productivity-Cut um 50%. Das heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter normalerweise 6 Monate braucht, um produktiv zu sein, können wir das auf 3 Monate kürzen. Und das ist sozusagen der Hebel und das, was interessant ist für die Leute, mit uns zusammenzuarbeiten.
Klingt spannend. Vielen Dank, Tanja.
Danke dir auch.
Hier sitzt jetzt Alexander Becker und sein Titel ist Chief of Storytelling and Media Strategy bei Frau Wenck. So, das klingt jetzt erstmal ganz wild. Was machst du und was hat das mit KI zu tun?
Na, eine sehr gute Frage. Ich mache eigentlich PR und mein Job ist es also, Menschen in die Medien zu bringen. Und was das mit KI zu tun hat, ist relativ einfach, weil wir nämlich festgestellt haben, dass das, was PR macht, Menschen und Botschaften und Geschichten in die Medien zu bringen, genau das der Treibstoff ist, den Large Language Models, also das heißt ChatGPT, Gemini und Co., benutzen, um ihre Antworten daraus zu generieren. Das heißt, in dem Moment, in dem ich dich mit einer bestimmten Geschichte in die Medien bringe, fangen die KIs an, diese Geschichte zu lesen und sie dann wiederzugeben als Antwort. Insofern ist all das, was wir als PR machen, genau der Treibstoff, den die KIs brauchen.
Jetzt komme ich ja selbst so ein bisschen aus der PR-Schule, Storytelling. Qualität spielt da doch eine Rolle, oder? Da geht es da um Quantität. Worauf achtest du? Was ist deine Strategie im Umgang dann damit?
Also Qualität spielt immer eine Rolle. Ja, also und gerade beim Storytelling, also oder bei PR und bei Storytelling geht es natürlich darum, immer wenn, also Qualität bedeutet in dem Moment, dass die Zielgruppe, die ich erreichen will, mit der richtigen Geschichte erreicht wird, dann ist das qualitativ hochwertig. Es gilt die alte Regel, dass der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht den Angler. Das heißt also, nicht jeder muss automatisch in die FAZ und nicht jeder muss ins Handelsblatt. Das hängt immer von dem Produkt, von der Marke, von der Person ab. Deswegen würde ich Qualität immer darüber definieren, dass qualitativ gut ein Ziel erreicht wird, je nachdem, wie die Zielgruppe ist.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Unternehmen, genau wenn sie sich jetzt anhören, was du gerade einmal dargestellt hast, sagen, ja super, da will ich hin. Ich möchte gerne da gefunden werden. Das
sollten sie auf jeden Fall sagen, ja.
So, damit kommen sie dann praktisch zu dir, zu euch. So, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das hin?
Das ist ziemlich einfach. Erstmal, wie immer im Leben, wenn du zu mir kommst oder wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, okay, wir möchten gerne die Antwort auf folgende Fragen in KI sein. Weil die Nutzer, ganz Schritt zurück, heute ist es so, dass die Nutzer eine Frage haben. Das heißt, ich möchte wir haben jemanden, der sucht eine Schraube. Und er gibt in die KI also dann ein, ich suche eine Schraube, die linksdrehend ist, die so und so lang ist, bla bla, also seine ganzen Daten, die er hat, und dann sagt die KI, diese Schraube ist für dich die richtige. Das heißt, die Empfehlung der KI ist die Antwort auf die Frage. Wenn ich jetzt Schraubenproduzent bin und noch nicht Teil der Antwort bin, dann würde ich natürlich zu uns gehen und sagen, hör mal, ich würde gern Teil der Antwort werden. Wie mache ich das? Und in dem Moment als erstes analysieren wir erstmal. Das heißt, wir schauen, wer ist aktuell Teil der Antwort? Und auf welche Quellen greifen die KI-Maschinen für diese Antwort zu? Weil die Quellen nennen die KI-Maschinen. Anders als es zum Beispiel Google macht. Wir wissen also, dass auf die Schraubenfrage die Antwort ist, es ist die Schraube, also Fachmagazin, dieschraube.de. Es gibt einen Sternartikel über die besten Schrauben. In selber machen taucht etwas vor. Und auf den Webseiten der Wettbewerber gibt es ganz tolle Beschreibungen von Schrauben. Das sind die Hauptquellen der LMMs. Und dann kommen wir als PR-Agentur, wir analysieren das als erstes. Als zweites sagen wir, hier sind die Gaps, da ist die Konkurrenz besser. Das sind die Quellen, in die ihr rein müsst. Und dann machen wir genau das, dass wir eine Geschichte kreieren, die dafür sorgt, das Kreieren klingt so nach Ausdenken, aber meistens haben die Kunden ja tatsächlich genau die Geschichten, die man braucht, dass wir eine Geschichte finden, mit der wir dann genau den Kunden in die entsprechenden Medien ganz passgenau reinbringen können, damit die LMMs dann die Antwort geben, die der Kunde haben will. Und das ist dann noch die Frage nach Qualität. Das heißt, die Qualität ist in dem Moment gegeben, in dem der Sinn erfüllt wird, dass der Kunde mit Teil der Antwort wird. Weil, das muss man auch ganz kurz noch sagen, dass diese LMMs nennen nur noch wenige Kunden, wenige Firmen in ihren Antworten. Das heißt, wer nicht zu diesen 5 Firmen gehört, die genannt werden, die existieren nicht mehr. Weil die Leute fragen einfach nur, die fragen ChatGPT und ChatGPT antwortet. Und alle, die nicht Teil dieser Antwort sind, existieren nicht mehr. Das ist ja nicht mehr so wie bei Google, wo du eine Suchseite hast, wo dann ganz viele verschiedene Sachen stehen und du auch noch Werbung dazu buchen kannst, um da auch noch zu erscheinen. Sondern das Feld verengt sich brutal im Moment für Produkt und für Marken, aber auch für Personen, verengt sich brutal auf 5 bis 7 Player pro Bereich. Und deshalb ist es halt so wahnsinnig wichtig, frühzeitig da reinzukommen und sich seinen Platz zu sichern.
Das war das perfekte Stichwort für meine Abschlussfrage auch schon. Und zwar jetzt ganz praktisch. Du bist jetzt sozusagen ja der Pro. Wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ich möchte meine KI-Sichtbarkeit, also ich möchte, Geo das beste Stichwort, was gerade überall rumgeistert, ich möchte das optimieren. Gibt es 3 erste kleine Schritte, wo du sagst, hey, go, legt los?
Ja, der erste Schritt ist, schaut euch eure eigene Webseite an. Beantwortet eure eigene Webseite heute schon die Frage, also ist eure eigene Webseite heute schon wirklich eine Antwort auf die Fragen eurer Kunden. Die zweite Sache, die man machen könnte, ist, welche Quellen nutzen die KIs, um die Antworten zu geben? Und wenn man weiß, welche Quellen sie nutzen, dann kann man als drittes wirklich relativ schnell für sich im Plan schließen, ich möchte in diese Quelle, ich möchte in diese Quelle und ich möchte in diese Quelle. Und dann natürlich irgendwie in einer guten PR-Agentur Bescheid sagen, damit sie genau das exekutieren. Und 3,5stel ist es noch unbedingt, mach eine Studie, ein White Paper, eine Analyse, die wissenschaftlich aussieht und pack sie auf deine Webseite. Weil diese LMMs lieben Dinge, die wissenschaftlich aussehen. Die haben mit wissenschaftlichen Papieren gelernt, die lieben das einfach. Es braucht keine wissenschaftlichen Standards, es muss nur so aussehen.
Das heißt, wir holen wieder die Fußnoten aus unseren Abschlussarbeiten raus.
Ja, und ein paar Zahlen. Also Zahlen sind immer toll. Menschen lieben Menschen und Zahlen.
Dann vielen Dank, dann wissen wir jetzt, was zu tun ist.
So soll es sein. Danke.
Wie verändert künstliche Intelligenz unseren Arbeitsalltag konkret? Nicht als Vision, sondern im täglichen Doing. Alina Meyer-Reimann von Slack beschäftigt sich genau mit dieser Schnittstelle zwischen Kommunikation, Produktivität und KI-gestützter Entscheidungsfindung. Wir erfahren gleich, warum insbesondere Tech-Unternehmen auf Slack setzen, wie man die Plattform jenseits von Chats strategisch nutzt und ob Slack künftig zur zentralen Oberfläche für KI-Anwendungen im Unternehmen werden kann. Herzlich willkommen zum Podcast 7 AI Minutes, Alina Meyer-Reimann.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. Alina, auffällig viele Tech-Unternehmen setzen auf Slack. Was macht die Plattform gerade für innovationsgetriebene Organisationen so attraktiv?
Puh, das ist direkt so eine ganz leichte Frage zu Anfang. Wenn ich so 1, 2 Schlagwörter, ich glaube so Playfulness, Knowledge und so Demokratisierung von Knowledge und dadurch halt am Ende auch Speed. Ne? Also ja, es ist total spannend. Wir haben krasse Tech-Unternehmen, das hat man gerade so, ich glaube so Silicon Valley, ne? Startups, klassische Slack-Zielgruppe, aber mittlerweile halt genau auch große Player. Und ich finde das da halt sehr, ja, spannend, Ich glaube einfach, dass Slack Freiräume oder Räume schafft, auch für Kreativität und für Innovation. Und auch gerade in der Entwickler-Community sind wir halt sehr beliebt. Die lieben es, in Slack zu arbeiten, aber eben halt auch zum Beispiel Marketer, Vertrieb, andere. Und ich glaube, dadurch wird halt auch so ein Bottom-up-Approach geschafft. Ja, ich verwechsel das manchmal. Aber genau, und das ist halt total spannend. Und dadurch kann man dann halt auch, genau, ich glaube, das macht die schnell.
Slack entwickelt sich ja vom Chat-Tool zum digitalen Betriebssystem für die Zusammenarbeit. Wie nutzt man denn die Plattform richtig, jenseits von Nachrichten und Channels?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, wir sind mittlerweile schon sehr weit, ne, von dieser Nachrichtenebene weg. Es ist halt natürlich auch ein bisschen gewachsen und jeder nutzt auch Slack einfach anders, aber das ist total spannend, da zu sehen, ne, was halt, sag ich mal, Mittelstand vielleicht jetzt, ne, Unternehmen oder Scale-Ups auch machen, wie die Slack nutzen, damit dann auch wachsen, aber halt auch im größeren Kontext. Es ist halt wirklich das Frontend, was konversational ist mittlerweile für alles, was passiert. Also nicht nur IT-Tooling, sondern auch wirklich AI-Tooling. Ne? Also es heißt, im Grunde genommen, du kannst alle Personen, alle Prozesse, alle Workflows, alle Daten eigentlich erreichen. So. Und dadurch hast du wie so eine Horizontale, ne? Also wie so ein Unterbau. Das heißt, das Frontend ist Slack. Das fühlt sich auch irgendwie noch human an. Ich finde das auch total wichtig. Das heißt, ich kann mit meinen Personen kollaborieren, kommunizieren. In einem Channel, idealerweise Public Channels, DMs, da geht das Wissen manchmal verloren. Also immer gut in Channel kommunizieren. Aber eben halt auch da quasi im Prozess dann auch vielleicht einen Agent mit reinziehen. Und auf einmal wird vielleicht eine Marketingkampagne gebrainstormt, sage ich mal, in einem Channel. Ne? Dann steht vielleicht eine Idee und auf einmal kommt ein Agent vorbei und erstellt dir die Kampagne oder wird quasi aktiv Teil des Teams, genau.
Das heißt, Slack ist auch dazu in der Lage, die Mitarbeitenden dazu zu animieren, KI nochmal verstärkt zu nutzen.
Ja, also tatsächlich ist das ein super spannendes Thema, das, was wir halt sehen, also mit Slack schon immer, dass wir mit Slack Adoption treiben für andere Produkte. Ne? Also so ein Schlagwort ist so, oder so ein Satz, den ich gelernt habe, als ich nur vor ein paar Jahren da war, war halt so, Slack sind die 2% des IT-Spends, die anderen 98% produktiver machen. Der hat sich jetzt gewandelt zu Slack sind die 2% des KI-Spends. Und das sehen wir auch intern bei Agentforce, also von Salesforce, unsere Agents. Leute, die müssen Slack zu arbeiten und alleine, dass die Agents über Slack gesurfaced werden, die werden viel öfter benutzt. Und dann haben wir halt jetzt den Workbestie oder, ja, weiß nicht, so ein Companion, also der Slackbot, das ist halt total spannend, den gibt es seit Januar. Der kann mittlerweile ziemlich viel und der wird halt gerade so zum Super-Agent und Orchestrator, aber mit einer persönlichen Note und ist der persönliche Assistent von den Leuten und der hat auch bei uns intern das größte Adopted-KI-Feature, was wir hatten bisher. Und eine riesige Social Learning Curve. Also die Leute gehen halt in den Coffee-Chat und erzählen sich gegenseitig davon, was sie mit dem Slackbot gemacht haben. Und damit kannst du halt dann auch wieder Innovation treiben oder Adoption treiben. Und das ist total spannend, genau. Also da hat man, sind sehr viele Möglichkeiten, wie man merkt, das ist allein bei uns so spannend, was sich da auch immer sehr viel tut und entwickelt.
Vor allem auch das Thema KI-Agenten ist ja eins, was eben sehr großes Momentum hat gerade. Wie ist da deine Erfahrung? Nutzen das vor allem kleinere Unternehmen, große Unternehmen? Sind wir vor allem bei den Startups schon so weit, dass die das irgendwie in ihren Alltag integrieren? Oder wie sieht es da bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen aus?
Es ist sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass, also ich würde sagen, alle wollen gerade was machen. Die ganzen Großen wollen natürlich auch was und nehmen es mal auf, aber die sind natürlich von ihrer Natur her haben die einen anderen Evaluierungsprozess. Und da ist es halt total spannend. Ich sehe das auch gerade im Mittelstand. Jeder Kunde ist woanders. Du hast Early Adopter, die sind total weit vorne. Die fingen schon vor 2 Jahren an, mit uns über ihre Vision zu reden, ne, und haben schon alles vorbereitet. Und ich glaube, da ist Slack halt eine super Struktur. Also wenn du schon in Slack gearbeitet hast oder selbst wenn du nicht in Slack gearbeitet hast, du kannst quasi Slack ja auch on top auf deinem Salesforce setzen, dein Google, dein Teams, also deine Microsoft Welt, Jira, Asana, whatever. Aber im Grunde, du packst es einfach oben drauf und kannst sofort starten. Und das heißt, ich würde sagen, Slack ist halt ein sehr cooles Tooling oder Infrastruktur, mit der du jetzt auch wie so ein Speedboat werden kannst. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, also man sollte sich damit beschäftigen, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch nicht zu viel in der Theorie verharren, sondern ich glaube auch so dieses, ne, Sprints iterieren, mit den Leuten reden und auch einfach sich die Use Cases auf der einen Seite anschauen, aber vielleicht auch die Use Cases sich entwickeln lassen. Und das ist halt gerade voll spannend, weil auch bei uns gerade eigentlich im Doing ganz viele Use Cases entstehen und auch gerade vom Business-User. Ne? Ich glaube, die normalen User auch empowern, dass vielleicht auch Innovation und auch KI-Strategie nicht nur aus der IT kommen muss, sondern vielleicht gerade auch von den Business-Teams. Ne? So, und ich glaube,
Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Salesforce genannt. Salesforce hat ja Slack übernommen. Was war denn aus deiner Sicht die strategische Idee dahinter, gerade im Kontext von KI und vernetzten Unternehmensdaten?
Ja, spannenderweise, also man könnte jetzt sagen, so im Nachhinein, oh mein Gott, es war genau das, aber im Grunde genommen ist es auch genau das, weil du, also ich meine, am Ende dein, du brauchst ja Daten, du brauchst Informationen, mit denen du ja dann am Ende wieder was machen möchtest, Entscheidungen treffen willst. Und ich glaube, mit Slack sind wir schon immer sehr gut da drin gewesen, dass wir halt allein durch die Architektur Informationen oder Wissen bereitstellen und kontextuelles Wissen sammeln, nicht nur strukturelles Wissen, sondern in diesem Kontext Alignment schaffen. Und da ist es halt jetzt super spannend und natürlich wir auch ein Interface haben, was die Leute lieben. Und genau, wir werden da gerade so, was heißt wir werden? Wir sind immer mehr wirklich auch das Frontend für alle Salesforce-Applikationen. Das heißt, du kannst halt deine Opportunities, deine Leads, deine Kampagnen aus Slack heraus in einer konversationalen Umgebung machen. Und ja, das finde ich sehr spannend, weil es genau Wissen demokratisiert, halt auch irgendwie Silos aufbrechen, aber halt auch alle ein Angebot ist, auch alle auf die Reise mitzunehmen, ne? Die sich manchmal vielleicht auch ja, ein bisschen komisch anfühlen kann und Unsicherheit, aber ich habe das Gefühl, Slack ist da ein cooles Tool von ja, Power-User, Power-Innovator, für Entwickler, für Marketer. Genau, eigentlich auf ganz vielen Ebenen kann man da halt auch User einfach abholen, auch unabhängig davon, wo die auf ihrer Innovationsreise stehen.
Okay, das klingt gut, das sollten Unternehmen also ausprobieren. Herzlichen Dank.
Danke.
Wenn sie nicht gerade vor einem Mikrofon sitzt, dann an der Schnittstelle von Kommunikation, Technologie und künstlicher Intelligenz. Anna Graf ist Expertin für neue Technologien bei Avato Systems, dem IT- und Dienstleistungsspezialisten von Bertelsmann. Sie beschäftigt sich damit, wie KI nicht nur Prozesse schneller macht, sondern auch Marken, Inhalte und Kundenerlebnisse verändert. Und dabei geht es auch immer ein Stück weit um Daten. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo Jenny, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten schon ein sehr schönes Intro hier gehabt und jetzt geht es mit Daten weiter, die uns überall im Leben begleiten.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob du auch so eine Hobbyköchin bist, aber es gibt in Rezepten immer so einen schönen Satz, ohne gute Zutaten kein gutes Essen, dass das die Basis ist. Was bedeutet es denn übertragen auf das Gericht KI?
Also das finde ich einen sehr schönen Vergleich und um ehrlich zu sein, ich würde es sogar noch extremer sehen. Ich gucke, dass ich gute Zutaten bekomme und schaue dann, was ich daraus extrahieren kann. Denn in Bezug auf KI, ich glaube, wir sehen, dass alles möglich ist. Die Studien sagen ja auch, inzwischen gibt es mehr KI-generierten Content als menschlich generierten Content im Internet. Das heißt, man findet alles und nichts. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass wir aus dem, was wir zur Verfügung haben, was gut ist, das Richtige extrahieren. In dem Fall wäre es ein gut schmeckendes Essen am Ende, was bei rauskommen soll. Für die Kunden bedeutet das eine Lösung für die Probleme, die da sind. Und nicht irgendwelche Lösungen kreieren, die gar kein Problem, was vorhanden ist, lösen. Und ich glaube, da wird es jetzt konkret. Wir hatten eine lange Zeit erlebt, wo es ganz oft heißt, und es heißt immer noch oft auf Messen, ja, KI muss da rein. Wo muss es denn eigentlich rein? Was wollen wir denn eigentlich lösen? Wir gehen jetzt zum Mittelständler hin und wir sehen, die haben verschiedene Werke und dort sind zum Beispiel die Nummerierungen für Produkte unterschiedlich. Das heißt, sie können das gar nicht vergleichen. Sie würden jetzt eine KI draufsetzen. Die KI kann ja nichts besser machen als das, was ein Mensch auch sieht. Sind da unterschiedliche Nummern vorhanden für eigentlich das gleiche Produkt? Und das wird nicht vereinheitlicht. Habe ich die Datenbasis, wo man sagen muss, Trash in, Trash out. Und insofern, glaube ich, können wir ja von der Grundlage, wenn das Essen schon vorher verdorben ist, dann werden wir es auch am Ende nicht so hinkriegen, dass es gut schmeckt und dem Magen bekömmlich ist.
Das heißt, wir haben ganz viel, bevor wir überhaupt sagen, wir fangen jetzt mit KI an, was immer so dieser erste Impuls ist, geht es eigentlich erstmal darum, die Datenqualität auf ein bestimmtes Level zu heben. Das klang jetzt schon so ein bisschen, müssen wir einmal immer Tabula Rasa machen und sozusagen einmal alles in der Einheitlichkeit oder was sind da eigentlich immer so die Schritte, da lässt sich das auch ein Stück weit zusammenführen oder ist das wirklich einmal gefühlt ein Kahlschlag sozusagen.
Persönlich würde ich sagen, da kann uns die KI ja auch wieder gute Dienste leisten, um uns dabei inzwischen zu helfen. Deswegen setzen wir ja von einzelnen KI-Lösungen auf Agents, die ebenfalls uns dabei helfen können, jetzt Datensätze zu sortieren. Weil seien wir ehrlich, die Silos gibt es ja schon. Die sind ja jetzt nicht neu entstanden und Tabula Rasa wird man in keinem Unternehmen bauen oder machen können. Der IKEA-Chef Deutschland hatte das heute ganz schön auf der Bühne erzählt. Da ist das alte Haus am See, was da steht. Das Fundament bleibt. Auf diesem Fundament muss ich irgendwie bauen, aber da kann ich relativ kreativ sein. Ich kann meine Räume neu sortieren, ich kann gucken, dass ich Sachen verbessere. Ich kann mein Haus immer mal wieder neu aufräumen, je nachdem, wie ich es brauche. Und da kommt, wie gesagt, erstmal zusammen, wer kennt die Prozesse? Denn was wollen wir am Ende, wie gesagt, kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Thema. Wir wollen ein Problem lösen. Mhm. Wenn mein Problem ist, so, ich habe verschiedene Werke und ich kann das nicht vereinheitlichen, dann muss ich gucken, kriege ich diese Datensätze jetzt erstmal so zusammen, dass ich weiß, okay, XY bedeutet da AB, das ist aber das Gleiche, ich packe das jetzt in eins und weiß dann, ich kann das Produkt so bewerben. Kann ich ja von einem Agent auch mir helfen lassen, einmal durchzugucken, was verfügbar ist digital, kann ich das irgendwie vereinheitlichen, wo gibt es Dupletten, deutet irgendetwas darauf hin, wo das jetzt zu sortieren ist. So, Mensch, Maschine machen das gemeinsam und dann habe ich eine Basis, von der ich, wie gesagt, weiterarbeiten kann. Ich möchte diese Produkte jetzt so in mein PIM, mein Produktinformationsmanagement-System reinhaben, dass sie dann auf allen Marktplätzen ausgespielt werden können. So, dann weiß ich, wo will ich hin? Ich möchte mein Produkt möglichst gut beworben auf dem Marktplatz haben. Wie komme ich zu dieser Lösung? Welche Datensätze brauche ich dafür? Und dann haben wir einen End-to-End-Prozess vereinfacht und automatisiert. Und das sind, glaube ich, die Sachen, in die wir gerade gucken, wenn es auf die Lösung geht. Der zweite Schritt ist es dann, allgemein im Unternehmen eine Governance aufzusetzen. Mhm. Was dürfen die Agenten eigentlich? Mit welchen Daten dürfen sie arbeiten? Ab welchem Moment müssen sie einen Menschen fragen? Thema Execution Governance nennen wir das im Moment bei uns. Wie viel darf ein Agent von sich aus ausführen? Wann muss er stoppen, einen Menschen fragen? Wann muss er sofort stoppen und einfach sagen, das darf ich nicht, das überschreitet alles, was ich jemals durfte. Hierfür habe ich keine Regel vorgesagt bekommen. Und da kommt das, welche Daten habe ich, welche Regeln habe ich zusammen, um ein gut funktionierendes Produkt zu schaffen.
Das klingt ja auch ein bisschen nach Zuständigkeiten wie in der Führung. Also dass man sagt, im Team sozusagen, die KI ist Teil meines Teams, aber am Ende des Tages bin ich diejenige, die dann entscheidet, wie weit sie gehen darf.
Ja, genau. Andererseits glaube ich, das war halt das Thema Generative AI gewesen. Ich glaube, Agenten gehen dann trotzdem noch mal einen Schritt weiter. Seien wir ehrlich, wenn wir von Mitarbeitermangel sprechen, Human in the Loop, ja. Aber wir wollen ja auch, wenn wir jetzt im Bereich Commerce zum Beispiel gucken, wir reden von Agentic Commerce, was bedeutet das? Dass der Agent, weil meine Schuhe nicht vorhanden waren, ich sie persönlich nicht kaufen konnte, dem sagen kann, so, wenn sie auf Lager sind, dann führst du bitte auch direkt den Kauf aus. Auch eine sehr spannende Entwicklung, arbeiten wir auch gerade mit einem Partner noch für dieses Jahr übrigens dran. Und dann wird der Agent schon sehr unabhängig. Und dann muss, wie gesagt, das Regelwerk so funktionieren, dass die Governance klar ist und dass der nichts macht, was ich am Ende dann eigentlich bereue. Und das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen und halt mit den richtigen Datensätzen, die vorher vorliegen müssen, ja.
Die richtigen Schranken zu setzen. Du arbeitest ja auch viel mit Unternehmen zusammen, berätst da auch, bringst das so in die Umsetzung sozusagen. Oft scheint so, dass gerade deutsche Unternehmen so sehr unsicher sind im Umgang mit Daten und Datensicherheit. Woran liegt das denn aus gesellschaftshistorischer Sicht und wie lässt sich das aufbrechen?
Unsicher, jetzt muss ich ganz kurz, dass wir sehr stark in der Regulatorik sind, meinst du wahrscheinlich damit?
Genau,
also mit DSGVO zum Beispiel.
Genau.
Ja, ich stelle da immer wieder fest, dass wir da so ein bisschen ja doppelt sind. Also auf der einen Seite hat jeder 1000 Apps bei sich auf dem Telefon und auch OpenClaw wurde, glaube ich, teilweise einfach mal so installiert, um schnell zu sein. Auf der anderen Seite haben wir die ganze Regulatorik, die uns ein bisschen bremst. Ich bleibe bei dem Thema, was ich gerade beschrieben habe. Ich glaube, das Verständnis muss schon vorher in die Systeme eingebaut werden und das ist eben kein Einzelprojekt in einem Unternehmen, zu verstehen, wo darf ich darauf zugreifen, was darf ich nicht und vor allen Dingen, was darf ich nicht nach außen bringen. Mhm. Und hier findet gerade meiner Meinung nach ein Umdenken statt, auch aufgrund der geopolitischen Lage, also Souveränität. Ich glaube, da hätten wir vor 10 Jahren, hat das gar niemanden so sehr interessiert. Klar, DSGVO, aber eher als Handfessel, die man hatte. Inzwischen erkennt man, Daten, die man für sich behält, sind ein großer Schatz. Daten, die man selber auswerten kann, dass das saubere Essen, was man für das Abendbrot zurechtgelegt hat, um ein schönes Abendessen zu machen, das hat einen großen Wert. Und insofern, glaube ich, findet da eher gerade ein Umdenken statt, gerade natürlich in den regulierten Branchen, also Versicherungen, Banken sowieso, Public, das sind alles Bereiche, da ist es ja ein No-Brainer, da ist sogar von Souverän, wird hier sehr auf die National Clouds gegangen, um das Ganze noch mehr im eigenen Land auch oder in Europa zu behalten und auch in Europa zu sehen, wir müssen Produkte bauen, die so funktionieren, dass wir auch damit einfach eine Alternative haben. Also es geht ja gar nicht darum, das andere abzustellen, aber am Ende sind mehrere Optionen immer etwas Gutes. Und vielleicht dann nochmal der Essensvergleich. Für meine Kinder musste ich immer zwei Gerichte kochen, weil der eine mochte nur das und der andere nur das. Allein die Optionen offen zu lassen, dass jeder das bekommt, was demjenigen schmeckt, ist gar nicht so verkehrt. Also ich würde mal sagen, in unserem Business-Jargon würden wir sagen Hybrid. Hybride Lösung, ich kann einen Hyperscaler nutzen, weil es vielleicht preislich besser ist, aber ich möchte auch die Möglichkeit haben, auf einer Virtual Private Cloud meine Daten gesichert zu wissen, die dann national zum Beispiel in einem Rechenzentrum in Deutschland einfach gehostet ist. Und da passiert, glaube ich, gerade sehr, sehr viel und auch Datenspeicherung. Langfristige Speicherung wird ein immer größeres Thema. Momentan kostet das noch sehr viel. Jetzt kommt wieder das Thema, kann ich Sachen auf Glas 100.000 Jahre speichern, auf Keramik, weil es dann einfach keine Energiekosten gibt. Also auch Daten, vielleicht ein wichtiges Thema fürs nächste Mal, verbrauchen Energie, wenn sie nicht auf Papier, Stein oder sonstigen reingeschrieben werden. Und wo gerade die Rechenzentren so viel verbrauchen, wird das nochmal ein ganz wichtiges Thema sein. Ordentlich sortierte Daten, weniger Aufwand, weniger Kosten in der Haltung und halt eine bessere Struktur für die Agents, die damit arbeiten sollen, spart am Ende Kosten, weil es effizient ist und man nicht ins Unendliche geht.
Okay, du hast auch gerade schon, guck mal, fürs nächste Mal, es ist ja immer eine Entwicklung. Dementsprechend belassen wir es jetzt auch ab dem Moment erstmal hier dabei, machen es wie auch bei einem guten Gericht und lassen es ein bisschen köcheln, damit das alles einmal sozusagen durchzieht. Vielen Dank.
Danke dir.
Willkommen zurück bei unserem 7AI Minutes Podcast. Ich spreche mit Timo Brümmer, COO bei der Hamburger Agentur Rockin' Stars, über ein Thema, das für viele im digitalen Marketing gerade ganz neu an Relevanz gewinnt. Geo, also die Entwicklung weg vom klassischen SEO hin zu einem stärkeren Fokus auf Kontext, Wahrnehmung und Vertrauen im Netz. Timo, schön, dass du bei uns bist. Wenn wir über Geo sprechen, was genau bedeutet das für dich in Abgrenzung zum klassischen SEO?
Ich differenziere die beiden gar nicht so stark, weil Geo ja schon auf wesentlichen Mechanismen von SEO auch aufbaut. Und wer seine SEO-Arbeit in der Vergangenheit gemacht hat, der hat meist auch erstmal eine gute Ausgangsbasis. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Unterschiede. Ich versuche die jetzt gar nicht so sehr aus der Unternehmensperspektive mal zu erklären, sondern eher aus einer Nutzerperspektive. Und zwar ist der Unterschied der wesentliche in meinen Augen, dass du früher, wenn du jetzt Schuhe gekauft hast, dann hast du irgendwie eingegeben, Herrenschuhe kaufen, vielleicht noch deine Größe. Und das heißt, du hast eher in so Kategorien gesucht, relativ grob eigentlich noch. Und der Rest der Suche, den hast du selber übernommen, hast dich da irgendwie durch Seiten geklickt, zugemacht, aufgemacht, verglichen und ähnliches. Und jetzt in der LLM-Welt kannst du halt viel spezifischer mit deinem persönlichen Kontext suchen, kannst sagen, welche Farben dir gefallen, kannst irgendwie sagen, für welche Anlässe das geeignet ist, etc. Und das führt dazu, dass es plötzlich Möglichkeiten gibt, in viel nischigere Suchanfragen reinzukommen, die vorher gar nicht existiert haben. Und insofern macht sich da für viele Marken gerade ein neues Feld auf und in meinen Augen auch tatsächlich eine Chance für kleinere Marken, die vielleicht vorher bei diesen groben Kategorien, von denen ich gesprochen habe, gar keine Chance hatten, weil der Markt von den großen Playern total dominiert war.
Jetzt gibt es ja auch so, ich nenne es jetzt mal Buzzwords wie positive Sentiments und Backlinks. Magst du mal erklären, was es damit auf sich hat und warum die so wichtig sind vor allem?
Ja, also die LLMs möchten natürlich dem User ein bestmögliches Erlebnis geben. Das heißt auch möglichst vertrauenswürdige Quellen zitieren. Und denen ist natürlich klar, ich bleibe bei dem Schuhbeispiel, wenn jetzt alle Schuhhersteller auf ihrer Website sagen, ich habe die besten Schuhe, die sind von Top-Qualität, wie soll dann das LLM irgendwie differenzieren? Also zieht es dritte Quellen heran, Testberichte, Fachmagazine und ähnliches, können auch Influencer oder so sein oder können auch LinkedIn, Reddit ist aktuell ein Thema, Quellen an, um das Ergebnis besser verifizieren zu können. Das war beim SEO auch schon so, dass man gesagt hat, Backlinks sind wichtig. Ich sehe aber aktuell schon, dass da eine neue Dynamik reinkommt, weil man einfach merkt, dass diese Third-Party-Quellen deutlich höher gewichtet werden in den LLMs. Deswegen ist es wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Und das ist dann auch ein Thema, wo es komplexer wird, weil du eben nicht jetzt einem SEO-Spezialisten sagen kannst, mach das mal eben, ja, so wie der früher vielleicht im Backend dann irgendwas umgestellt hat, sondern du musst dir jetzt eine Strategie überlegen, wie du denn in diese Fachmagazine und relevanten Quellen reinkommst. Da steckt eine gewisse Komplexität also drin. Der zweite Punkt war von dir, neben Backlinks.
Positive Sentiments.
Positive Sentiments, genau. Das ist auch noch so ein Thema. Viele messen, und das finde ich im ersten Schritt auch okay, messen, wie häufig sie zitiert werden in relevanten Suchanfragen. Das ist auch erstmal gut, um zu sehen, bin ich als Brand überhaupt auffindbar. Trotzdem macht das natürlich jetzt einen großen Unterschied, ob jemand sucht nach, was sind die besten Schuhe oder welche Schuhe würdest du mir nie empfehlen im Leben. Weil wenn ich bei der zweiten Suchanfrage zitiert werde, dann kann ich zwar sozusagen Haken dahinter machen, dass ich zitiert werde, aber das Sentiment ist entsprechend schlecht und ich will eigentlich da raus aus dieser Thematik. Und auch dann muss ich mir halt überlegen, wo kommt diese Quelle jetzt her, worauf beruht die und wie kann ich versuchen, mein offensichtlich schlechtes Image dann zu verändern, zu verbessern, damit das zukünftig nicht mehr der Fall ist.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in dem ersten Step zurückdenken, früher so vor 15 Jahren, whatever, war es ganz häufig so, da sind die Unternehmen auf die Agenturen zugegangen, haben gesagt, wir müssen jetzt was mit Social Media machen. Ich glaube, wir brauchen eine Facebook-Seite. Wenn wir jetzt mal nach jetzt in die Neuzeit gucken quasi, kommen die Unternehmen an und sagen, alle reden von KI und Geo. Was sind die größten Missverständnisse oder was sind die größten Fehler, die Unternehmen jetzt machen können?
Also ich sehe ehrlich gesagt auch noch viele Unternehmen, die das Thema noch nicht auf dem Zettel haben. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mal so eine Nullpunktmessung machen und gucken, wo stehe ich eigentlich. Denn was ja interessant ist, jeder macht das ja schon, ob er das jetzt aktiv tut oder nicht. Aber jede Marke ist entweder auffindbar oder sie ist das nicht. Das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall einmal damit befassen und eine Nullmessung machen, wo ich da aktuell unterwegs bin. Und aus dieser Nullmessung dann überlegen, was sind jetzt die wichtigsten Hebel, die ich ziehen kann. Und ich glaube, da ist Stichwort Missverständnisse schon noch ein paar Dinge, die da nicht richtig verstanden sind. Also einmal dieses Thema, dass die Suche viel spezifischer wird. Das heißt, ich muss auch irgendwie viel spezifischere Daten anliefern, als das vorher der Fall war. Und es gibt natürlich auch immer dieses Missverständnis, dass ich das irgendwie innerhalb von 2 Tagen reparieren kann, weil ich in meinem Backend irgendwo zwei Dinge verändere. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das ist ein relativ langfristiges Game. Das aber, wenn man es gut macht, glaube ich, sehr gute Chancen derzeit bietet, auch an Playern vorbeizuziehen, an denen man vorher nicht vorbeigekommen ist, weil der Markt halt durch die vielen LLMs, die es zumindest aktuell heute noch gibt, ziemlich differenziert ist. Das ist ja eine andere Welt als die Google-Welt. Wenn du SEO siehst, dominiert Google den kompletten Markt, kannst du sagen. Und jetzt aktuell bei den LLMs ist es halt nicht so, weil du hast ChatGPT, du hast Gemini, du hast Perplexity, du hast Claude, dann gibt es noch ein paar andere. Und dadurch ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten, weil wir aktuell sehen, dass die LLMs die Third-Party-Quellen zum Beispiel unterschiedlich gewichten. Also es kann sein, dass du bei dem einen siehst, dass Reddit dann eine extrem vertrauenswürdige Quelle ist und bei dem anderen nicht. Das heißt, ich kann auch ein bisschen steuern, auf welches LLM will ich eigentlich optimieren oder wenn ich eine international große Brand bin und muss vielleicht in jedem Markt, in jeder Nische präsent sein, dann muss ich mir überlegen, wie sieht meine Strategie eigentlich aus, wenn ich alle LLMs bedienen will.
Du sprachst jetzt eben auch schon von gewissen Hebeln, die die Unternehmen ansetzen könnten. Was sind da aus deiner Sicht so die 2, 3 wichtigsten oder vielleicht auch so die niedrigschwelligsten?
Ja, ganz witzig, weil wir gerade auf der OMR auch so einen Check machen, wo du diese Nullpunktmessung machen kannst. Und was ich jetzt gesehen habe, die häufigsten Themen sind einmal Bluff-Veränderungen. Also Bluff bedeutet, dass du versuchst, die relevanten Fragen weit oben im Content zu platzieren. Bislang war es meist so, dass man Blogartikel geschrieben hat, die nach einer Logik waren, Einleitung, Hauptteil, Schlussteil. Und jetzt musst du eigentlich versuchen, die relevanten Fragen nach oben zu stellen. Du musst also deinen Content aufbauen oder umbauen. Das, würde ich sagen, ist das erste Thema. Das zweite Thema sind ganz einfache technische Sachen. Also gucken, kann überhaupt meine Robot.txt, lässt die überhaupt AI-Crawler zu? Habe ich heute 2, 3 Fälle gesehen, wo das gar nicht der Fall war. Also das kann ich in 10 Minuten ändern, dann funktioniert das. Das dritte ist auch eher ein technisches Thema, zu gucken, wenn ich beispielsweise FAQs habe, sind die auch so im Schema hinterlegt, dass die LLMs das schnell auslesen können und dann auch zitieren können. Also da gibt es schon viele technische Dinge, die in meinen Augen schnell zu beheben sind. Alles, was eher contentseitig ist, also Content produzieren oder auch Videos zu produzieren, diese Dinge kann man schnell machen, aber brauchen halt einen etwas längeren Atem, bis sie dann wirklich wirksam sind.
Abschließende Frage, was würdest du sagen, ist so die wichtigste Denkweise oder der wichtigste Hebel, der sich in dem, bei den Unternehmen in den Köpfen ändern muss, darüber, wie sie über Geo denken?
Ich glaube, der wichtigste Hebel ist einmal zu verstehen, aus welcher Sicht der User die LLMs benutzt. Also nicht immer aus dieser Unternehmens- oder Brand-Denke zu kommen, sondern zu überlegen, wie würde ich denn jetzt eigentlich selber vorgehen in meiner Customer Journey, wenn ich Kunde wäre. Das ist das eine. Und das zweite ist, das sehr genau zu beobachten, wie sich der Markt entwickelt. Aktuell haben wir halt noch ganz viele Player. Ich bezweifle, dass das auf lange Strecke so bleibt, sondern ich vermute, dass das auch ein bisschen näher zusammenrückt. Und deswegen muss ich aktuell abwägen, wie stark ich in das Thema investiere und vor allen Dingen auch an welchen Stellen. Also, dass ich investiere, macht Sinn, aber an welchen Stellen und mit welchem Fokus, das ist von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell tatsächlich sehr, sehr abhängig und unterschiedlich. Deswegen komme ich wieder zu diesem Punkt, du musst eine Notpunktmessung machen, damit du einmal siehst, wo du stehst. Weil es eben einmal sagen kann, dass du nur technische Probleme hast, weil vielleicht dein Content-Team einen super Job gemacht hat. Oder andersrum kann es eben auch sein, dass du super Content hast. Habe ich heute auch einen Fall gehabt, hatte FAQs super, waren aber nicht auslesbar. So, dann hast du viel Arbeit gemacht, aber wirst keine Wirkung erzielen.
Ja, spannend. Das war's auch schon. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, total gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Hi Khaled, weiter geht's mit unserem nächsten 7 AI Minutes Interview. Unser nächster Gast ist Khaled Thaler. Schön, dass du da bist, Khaled.
Hallo Christian, hi.
Hi, Khaled ist Managing Director bei Hirschtech und unter anderem verantwortlich für digitale Strategie sowie den IT-Bereich. Und ihr seid ein Full-Service Digital Workplace Provider und spezialisiert auf sozusagen schlüsselfertige Digitallösungen wie Social Intranets und Mitarbeitenden-Apps. Ihr steigert sozusagen die digitale Fitness von Organisationen und Unternehmen. Und zu euren Kunden gehören unter anderem MediClean, Union Investment und Vorwerk. Aber du weißt es am besten selbst. Erzähl doch sonst noch mal kurz selbst, was du machst und was Hirschtech macht.
Ja, total gern. Christian, vielen Dank für die Einladung. Also du hast es ja schon gesagt, wir sind ein Spezialist für das Thema digitale Zusammenarbeit. Und tatsächlich kümmern wir uns sehr stark darum, wie Menschen in Unternehmen primär natürlich mit digitalen Werkzeugen besser, effizienter zusammenarbeiten können. Und da ist KI gerade der absolute Hype, weil wo passiert KI, wenn nicht am Menschen? Ja.
Absolut. Und dann bist du auch nah am Puls, beobachtest wahrscheinlich auch irgendwie die Entwicklung von KI, Gen Z und Kinder vielleicht auch. Ich habe mir das einmal aufgenommen, weil ich habe selber drei Kinder. Die sind für mich auch schon eine Art Early Adopter. Wie beobachtest du die Entwicklung bei Gen Z und Kindern beispielsweise und nimmt das Einfluss auf deine Arbeit?
Absolut, total. Ich habe selber ein Gen Z zu Hause und Gen Alpha, also gerade so an der Schwelle und die beiden treiben mich schon ordentlich. Der Kleine ist jetzt 12, der Große ist 14 und als der Große vor 3 Jahren schon um die Ecke kam und gesagt hat, Mensch, Papa, das ChatGPT, das ist aber cool und ich ihn beim Suchen noch von Google überzeugen wollte, da war mir klar, irgendwie muss ich da mal genauer reingucken und dann, ja, die Geschichte, die kennt man ja, dann hat das natürlich eine massive Dynamik bekommen. Aber die Kinder, die treiben und die nutzen das und vor allen Dingen Kinder gehen viel intuitiver auch nochmal mit Technologie, mit neuen Sachen um. Da gibt es keine Berührungsängste, da können wir uns im Erwachsenenleben und in der Berufswelt auch die eine oder andere Scheibe manchmal abschneiden.
Absolut, erlebe ich ganz genauso. Du sagst Stichwort Effizienz oder Geschwindigkeit. Wo siehst du in deinem Arbeitsbereich den meisten Boost durch KI?
Ja, also KI tatsächlich, muss ehrlich sagen, das Vertrauen muss ich erstmal aufbauen zu KI. Und deswegen sehe ich für mich die KI primär in den Sachen, die ich eh schon gut kann, am besonders wertvollsten. Ja, weil KI mich dort genau beschleunigt. Und ich kann vor allen Dingen auch, wenn ich KI verwende für Dinge, die ich kann, kann ich das Ergebnis der KI viel besser beurteilen und durch die KI auch das ein oder andere einfach an mehr erreichen, als wenn ich mich eben ohne KI so nur mit meinen Mitteln und Möglichkeiten durch meinen Arbeitsalltag bewege. Also KI hilft mir primär dort, wo ich selber schon eine hohe Expertise habe. Und ich glaube, mit dem wachsenden Vertrauen auch in die KI und die Ergebnisse der KI testet man auch weitere Felder links und rechts davon aus.
Ihr benutzt auch, also ihr entwickelt auch Social Intranets, hatte ich in meiner Recherche davor gesehen. Genau. Das heißt, du beobachtest auch die Entwicklung von KI in Social Media. Siehst du eher Chance oder eher als Risiko?
Also tatsächlich ist es so, das Intranet sehen wir als einen wichtigen Bestandteil des digitalen Arbeitsplatzes. Und der digitale Arbeitsplatz besteht unserer Darstellung nach noch aus vielen Facetten mehr. Zum Beispiel Automatisierung ist ein wichtiger Baustein schon seit Jahren auch, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren und dann zu automatisieren. Und jetzt kann man die eben mit KI auch noch smart machen. Das heißt, nicht nur wegautomatisieren, sondern smart wegautomatisieren. Damit ergeben sich noch mal mehr Möglichkeiten. Und dann hat man natürlich auch abseits von dem Intranet, wo es ja primär um Informationsbereitstellung und Kommunikation geht, gibt es ein weites Themenfeld noch der Zusammenarbeit, der Kollaboration und in allen Bereichen des digitalen Miteinanders, des Digital Workplace, passiert KI. Und deswegen haben wir auch den Begriff jetzt für uns definiert. Für uns heißt das AI Workplace, damit klar ist, ohne KI, ohne Artificial Intelligence ist der Digital Workplace heute gar nicht mehr existent. Mhm.
Aktuell befinden wir uns ja in, finde ich, multiplen Krisen, kann man sagen. Also die Wirtschaft ist, ja, teilweise liegt es am Verhalten von einzelnen Staatslenkern, dass das sehr volatil ist. Dennoch investieren viele Organisationen und Unternehmen massiv in KI. Wie siehst du die Entwicklung und ist das aus deiner Sicht sinnvoll?
Naja, also wenn man sich mal anguckt, die deutsche Wirtschaft ist natürlich seit vielen Jahren schon unter Druck, je nachdem, in welcher Branche man ist. Und so richtig aufwärts geht es ja jetzt in 2026 leider auch noch nicht. Und da sitzen natürlich die Investitionen nicht ganz so locker. Und trotzdem stellen wir fest, dass Unternehmen ganz bewusst eben in KI investieren und sich schon gut überlegen, ob man das jetzt angeht oder noch aussitzen möchte und kann. Und die meisten beantworten das erstaunlicherweise sehr klar und sagen, nein, wir werden auf jeden Fall in KI investieren, unabhängig der Größe, unabhängig der Branche, weil KI natürlich auch ein guter Grundstein für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist. Und dass jetzt die Zeit, sich Gedanken zu machen, ja, Daten bereitzustellen dafür, eine Governance zu implementieren im Unternehmen auch, also quasi ein Regelwerk, in dem KI dann sicher eingesetzt werden kann. Und das weite Themenfeld natürlich Use Cases, Benutzerbefähigung. Das sind die Themenfelder, in die die Unternehmensentscheider gerne auch mit unserer Unterstützung rein investieren. Ja.
Und es ist auch nicht zu spät, jetzt zu starten?
Also es ist nie zu spät zu starten. Es wäre, wahrscheinlich wäre es zu spät, es nicht zu tun. Aber nein, es ist natürlich nicht zu spät zu starten. KI wurde in vielen Bereichen eben schon pilotiert und getestet. Und wir stellen eher fest, dass es jetzt auch in der Fläche, in der Breite auch ankommt. Und wie gesagt, ganz viele Bereiche in Unternehmen auch versuchen für sich herauszustellen und herauszuarbeiten, wo sie KI sinnvoll, effizient einsetzen können und natürlich damit ihre eigene Leistungsfähigkeit, so wie ich es an meinem Beispiel beschrieben habe, auch fürs Unternehmen weiter vorantreiben. Ja.
Wo ist für dich KI schon jetzt ein absoluter Gamechanger in Unternehmen, in den Bereichen, die du betreust, wo du dich gut auskennst?
Ja, ich muss ganz oft viel mit Dokumenten machen. Als Geschäftsführer von Hirschtech habe ich Themen, die mir natürlich besonders viel Spaß bereiten. Die mache ich auch gerne weiter und auch gerne mit Unterstützung von KI. Und es gibt auch Sachen, die ich vielleicht nicht so gern mache. Ja, Dokumenten, Inhalte nochmal abgleichen, Versionsstände und all die Dinge. Und KI ist einfach unglaublich gut da drin, viel Information zu verdichten und aus einer verdichteten Information eben die Unterschiede herauszuarbeiten oder mir aufzuzeigen. Und das ist natürlich für mich eine enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Ja.
Absolut, kann ich bestätigen. letzte Frage, wo siehst du grob die KI-Entwicklung in 3 Jahren? Ich weiß, langer Zeitraum, aber vielleicht kannst du sagen, welche Modelle sich vielleicht durchsetzen?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Prognose. In 3 Jahren ist eine ganz schön lange Zeit. Also ich glaube, erstmal in 3 Jahren wird KI und AI nicht mehr wegzudenken sein, geht in Fleisch und Blut über und fühlt sich nicht mehr so experimentell an. Was wir heute schön natürlich feststellen, gerade im Unternehmenskontext, der Digital Workplace, der in primär in den letzten Jahren natürlich sehr intensiv eingeführt wurde, basiert ganz häufig auf Microsoft-Technologie. Also Microsoft Copilot ist ein Modell oder ist eine Technologie, die wir sehr verbreitet heute schon sehen. Und ich glaube, da geht auch ein starker Trend nach wie vor hin. Aber auch in anderen Softwareanwendungen stecken KI-Elemente, KI-Modelle mit drin. Und deswegen, wenn du mich fragst, wo stehen wir in 3 Jahren? Ich sag mal, in der intensiven KI-Nutzung, die nicht mehr wegzudenken ist. Und natürlich werden wir die großen Player, allen voran natürlich auch Microsoft, dort sehen.
Mhm. Alles klar. Vielen Dank, Khaled.
Gerne.
Danke.
Unsere nächste Gesprächspartnerin ist Stefanie Hegener, Geschäftsführerin der Open Digital Gruppe. Diese begleitet Unternehmen durch die digitale Transformation, von der Strategie bis zur Umsetzung. Unser Thema deshalb jetzt: KI im Mittelstand. Nach der ersten Euphorie merken viele Unternehmen, ein paar Tools ausprobieren reicht nicht. KI kann scheitern, Projekte können stocken. Aber daraus lässt sich doch gerade was lernen, oder? Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Dann starten wir vielleicht mal mit einer vermeintlich vielleicht etwas negativ klingenden Frage, aber es geht ja genau darum, die nächsten Schritte dann daraus abzuleiten. Was war denn für dich persönlich der größte KI-Fail bisher?
Mein ganz persönlicher Fail war, das ist ein paar Monate her, ich wollte einfach ganz simpel einen Termin organisieren, nebenbei eine E-Mail rausschicken und habe Gemini benutzt. Habe eingesprochen, das mache ich oft schon von Anfang an, an welchen Daten ich diesen Termin zu welchen Uhrzeiten vorschlage. Habe den Termin Text und die Einladung rauskopiert, an die Teilnehmer geschickt. Und da ist leider der Wochentag und das Datum falsch gematcht worden. Und das hat natürlich für viel Ping-Pong hin und her, meinst du Mittwoch, ach nee, Donnerstag. Und ich dachte, es ist so ein simples Thema gewesen und der Prompt war so einfach, aber es ist völlig verrissen worden. Und das hat mir gezeigt, es ist nicht alles immer wahr, was so schnell rauskommt, auch bei den leichtesten Dingen. Ja.
Das heißt, das Learning, was du daraus ausgerissen hast, auch immer nochmal noch einen Blick mehr?
Prüfen, checken, schauen, ob es stimmt, selbst simple Dinge. Es wird sehr viel halluziniert und es wird auch sehr viel, es wird viel Vertrauen reingesteckt. Und ich habe auch sehr stark vertraut, weil ich es als was Simples empfunden habe, aber das Vertrauen war da leider nicht so gut.
Ja. Jetzt finde ich ein schönes Beispiel, weil man würde vielleicht irgendwas anderes, was inhaltlich, fachlich schwieriger ist, kritischer hinterfragen als so eine einfache Aufgabe. Jetzt gehen wir ein bisschen quasi weg von dir hin zu deinem täglichen Kontakten. Viele Unternehmen, also gerade ja auch im Mittelstand, sind ja in den letzten Monaten voller Begeisterung auf die KI-Welle aufgesprungen, standen dann auf ihrem Brett und dann kam es irgendwie doch ins Stocken wieder. Was ist denn passiert? Was war los?
Also ich glaube, dass wir in Jahr 2, fast Jahr 3 der KI an dem Punkt sind. Wir haben ganz oft gestartet mit, welches Tool nutzen wir? Jeder fragt sich, das habe ich auch heute auf der OMR gemerkt, womit arbeitet ihr? Und es geht gar nicht darum, welche Probleme löst ihr oder welche Themen gibt es, die man mit KI nutzen kann. Und ich glaube, das war ein Thema. Und das Zweite, nicht nur, dass man das Problem vorwegstellt anstatt des Tools, ist, welchen Return on Investment sehe ich? Ich erlebe, dass eigentlich 80-90% der Projekte, die wir aus dem Netzwerk erleben, die wir nicht selber begleiten, aber dann teils übernehmen, vorher kein Return on Investment und kein Problem Statement hatten. Und dafür gibt es, denke ich, einen sehr einfachen Weg, das zu definieren. Da haben wir bei Open eine gute Antwort für gefunden.
Hast du so eine Einschätzung oder so ein Bauchgefühl, was ich, wenn du so 100 Unternehmen dir anguckst, wie viele davon machen KI um der KI willen? Das ist ja genau das Gegending, zu sagen, hey, wir machen das jetzt auch, wir sind da am Zahn der Zeit. Und wie viele sind, sagen die, die eben eher vom Problem her denken oder vom, was bringt es uns am Ende wirklich?
Also aus den Gesprächen, die ich auf den letzten Messen geführt habe, sind es, glaube ich, über 75-80% aller Gesprächsteilnehmer, die sagen, wir machen jetzt auch was mit KI. Viele nennen, dass sie erstmal einen Corporate Chatbot einführen oder dass sie direkt irgendwas machen wollen, was sehr marketingwirksam ist. Ich würde aber immer empfehlen, fangt doch erstmal mit euren eigenen internen Prozessen an, was Leichtes wie Wissensmanagement mit LLMs zu optimieren. Ich denke, da kann man viel mehr ansetzen. Aber viele machen mittlerweile nicht mehr, aber anfangs in 2025 war voll von KI um des KI-Willens. 26 ist eher, wir lernen daraus und wir gehen es nochmal mit einem neuen Ansatz, vielleicht auch mit einem mehr strukturierteren Ansatz an.
Ja, auch für die Außenwirkung. Ne? Wenn ich es intern mache, kriegt es erstmal keiner mit.
Das stimmt, ja.
Genau, das klingt jetzt im ersten Moment auch so ein bisschen nach Begeisterungsbremse, wenn man jetzt so sagt, so, ach, aber vielleicht geht es ja eigentlich auch nur darum, so einen Gang runterzuschalten, wieder so ein bisschen in ruhigere, bin heute im großen Wassermetaphertag, merke ich gerade, in ein ruhigere Fahrwasser zu kommen. Denn ganz ohne KI soll und wird es ja auch einfach nicht mehr gehen in Zukunft. Wie also lassen sich deiner Erfahrung nach KI-Lösungen wirklich nachhaltig, sinnvoll im Mittelstand implementieren?
Mir fallen spontan 2, 3 gute Beispiele ein, die wir von Open begleiten. Der Mittelstand in Deutschland, finde ich, ist, wenn er KI angeht, geht er es anders an als größere Konzerne. Es ist strukturierter. Wir haben deswegen für uns auch sehr schnell eine Roadmap entwickelt in 100 Tagen zur Implementierung von ersten KI-Projekten, erfolgreichen KI-Projekten. Und das Wichtige ist, dass man am Anfang für sich definiert, in User Groups oder auch in Nutzerbeispielen und Szenarien, welche Themen haben wir denn? Wo sind denn große Pain Points? Was könnte Effizienzen heben? Was könnte aber auch teilautomatisierte Prozesse optimieren? Das sind die ersten Schritte in Workshops. Daraus dann zu priorisieren, was ist vielleicht auch ein schneller erster Schritt und bringt aber eine gute interne Akzeptanz. Weil oft scheitert KI auch daran, dass die Akzeptanz in der eigenen Belegschaft und in dem eigenen Team nicht so hoch ist. Mhm. Und die halt direkt so niedrigschwellig den Einstieg zu legen, durch Kommunikation, durch Interaktion und auch durch Einbindung, das ist, denke ich, läuft sehr gut. Und das ist auch der Vorteil vom Mittelstand, durch flachere Hierarchien und Nahbarkeit, das halt sehr gut miteinander zu verbinden und in ein erfolgreiches KI-Projekt zu übersetzen.
Gibt es denn so einen Bereich, wo du sagst, dann fang doch erstmal mit etwas Kleinem an, statt gleich einmal den großen Rundumschlag zu machen und man einfach sagen kann, hey, das ist der beste Startpunkt und dann guckt ihr, wie ihr euch fühlt, welche Learnings ihr habt und dann das nächste.
Also ein sehr gutes Beispiel ist, wir haben es hier in Hamburg mit Hamburg Tourismus, ein wir arbeiten hier direkt in Hamburg für Hamburg Tourismus und haben dort sehr viele Datenquellen für Hamburg Tourismus, die wir aktuell in einem Projekt verbinden. Mehr kann ich und möchte ich noch nicht dazu sagen. Wir arbeiten aber genauso auch für einen Mittelständler im Saarland, die New Lift. Die New Lift macht Aufzüge und die haben wirklich die New Lift hat User Manuals, also die Handbücher, wie funktionieren die Aufzüge, wirklich sehr, sehr große, komplexe Anwendungsmanuals, die sehr viel Input, sehr viel Wissen haben, die immer in Papierform oder in PDFs da waren. Und das zusammenzuführen in eine Large Language Model auf einen Multi-Agenten, der den Reparateuren und Installateuren vor Ort hilft, die Aufzüge zu reparieren und auch schneller eine Problemlösung zu haben und dadurch eine höhere Kundenzufriedenheit herzustellen, ist ein sehr, sehr einfaches, klares, schnelles Beispiel gewesen, um zu sagen, so haben wir KI genutzt als Unternehmen und wir als Open implementiert. Und so hat es auch direkt in kürzester Zeit einen Mehrwert gehabt. Das Projekt ging ein paar Monate, weil wir erstmal eingegrenzt haben, mit welchen Produktgruppen starten wir. Mhm. Aber das Aufnehmen des Wissens und auch das Verteilen und Demokratisieren des Wissens in den Service-Teams, in den Technik-Teams und dadurch auch für den Kunden als Mehrwert zu stiften, war, denke ich, ein sehr guter Start.
Danke, das klingt super spannend. Und ich bin ein bisschen froh jetzt gerade, dass wir unseren Termin nicht mit KI geplant haben, dass wir beide es hierher geschafft haben. Von daher vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir. Erfolgreichen Tag noch.
Jetzt bei 7AI Minutes ist Mohamed El-Nabulsi Gründer und Managing Director von Heon. Heon unterstützt Unternehmen dabei, mithilfe von KI Realität für IT-Systeme erfassbar zu machen. Hallo Mo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Mo, es ist ja gerade sehr viel von KI-Agenten die Rede, aber genau das macht ihr nicht. Ihr arbeitet anders mit KI. Was genau macht ihr und warum macht ihr es anders?
Ja, also wenn man sich generative Technologien mal anschaut, dann stellt man fest, dass das eigentliche Revolutionäre daran nicht die Fähigkeit ist, KI-Agenten zu bauen. Und es auch nicht die Fähigkeit ist, einen Chat zu haben wie ChatGPT. Das ist eine Konsequenz der Technologie. Die eigentliche Revolution dieser Technologie ist, dass die Realität für den Computer greifbar geworden ist. Ja, das heißt, ich muss ein Problem, was ich habe, nicht mehr in Nullen und Einsen übersetzen, damit der Computer es übersetzen kann. Ich brauche keine Formulare, ich brauche keine strukturierten Informationen mehr und so weiter und so fort. Wenn man das einmal feststellt und sich Unternehmen anguckt, ganz abstrakt, dann stellt man fest, dass in all den Jahren Digitalisierung, die stattgefunden hat, sie immer genau an dieser Grenze scheitern musste. Ich kann keine E-Mail nehmen und sie in mein ERP-System werfen. Es muss immer irgendein manueller Prozess dazwischen liegen, der diese E-Mail in die 0 und 1 übersetzt. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Formular sein und wie auch immer. Das sorgt dafür, dass wir eine große Menge an Prozessen im Unternehmen haben, die gar nicht automatisierbar sind. Und wenn wir uns einfach nur diesen Umstand anschauen und jetzt mal überlegen, diese Fähigkeit der KI, die Realität zu verstehen, zu kombinieren mit dieser großen Menge an unautomatisierbaren Prozessen, dann stellen wir fest, dass wir eine neuartige Software schreiben können. Und diese liest die Welt genauso ein, wie sie ist, eine E-Mail genauso, wie sie kommt, erkennt anhand von formulierten Erwartungshaltungen, eine Adressänderung braucht eine Hausnummer. Und wenn diese Erwartung nicht erfüllt ist, dann sorgt sie sich eigenständig darum, sie zu erfüllen, indem sie nachfragt, indem sie Informationen zusammensammelt und so weiter und so fort. Und dadurch wird ein wesentlich größerer Teil der Interaktion mit der Außenwelt tatsächlich automatisierbar, ohne die bestehenden Systeme anfassen zu müssen.
Okay, und wer braucht solche Systeme oder so euer System, um seine Systeme quasi fit zu machen für die Realität?
Das Interessante ist, dass ich bisher noch kein Unternehmen gefunden habe, das es nicht braucht. Weil man wirklich feststellen muss, dass diese Schicht, wir nennen das die Qualifikationsschicht, einfach nicht existiert hat. Und es war für uns völlig normal, dass wir eine E-Mail lesen müssen. Das hat keiner hinterfragt und ich glaube, das hinterfragen heute immer noch viele nicht. Wir haben jahrzehntelang uns damit befasst, irgendwas in Formulare zu kippen. Das ist Stand heute gar nicht mehr nötig. Und wir sehen, dass natürlich gewisse Unternehmen mehr davon profitieren als andere. Eine Bank zum Beispiel oder eine Versicherung oder ein Telekommunikationsanbieter mit einem hohen Volumen an Interaktion mit der Außenwelt, die profitieren davon massiv. Während ein kleines Unternehmen, Startup mit 3, 5, 12 Mitarbeitern oder auch Unternehmen, die nur punktuell mit der Außenwelt interagieren, die brauchen das vielleicht ein bisschen weniger. Die sind mit Standardmitteln, mit den Mitteln der Digitalisierung, so wie sie schon immer existiert haben, wunderbar ausgestattet.
Und wenn jetzt jemand sagt, das klingt interessant, da ist ja immer die Frage, wie kriege ich das in meine Altsysteme integriert? Wie funktioniert das? Ist das ein Problem oder funktioniert das ganz gut?
Das Interessante ist, dass diese Qualifikationsschicht, sie sorgt dafür, dass die Dinge, die vorher nicht automatisierbar in die gleiche Form übersetzt werden, wie das, was wir schon automatisieren. Und das macht die Integration einfacher. Ich möchte damit nicht sagen, dass es trivial ist. Ja? Altsysteme, vor allem Versicherungen, Banken und Co., die sind immer schwer anzubinden. Interessanterweise ist das aber so, dass diese Schicht für sich funktionieren und Mehrwert liefern kann, ohne dass sie angebunden werden muss. Weil sie kann eine E-Mail, wenn sie reinkommt und die Informationen fehlen, kann sie auch einfach in strukturierter Form irgendwo ablegen. Und dann kümmert sich jemand anders darum, dass das verarbeitet wird. Und das ist der Charme an diesem Ansatz zu sagen, das ist ein komplett für sich alleinstehendes System.
Okay, und so ein System nutzt man ja immer, um Abläufe zu streamline und auch ja, Mitarbeitende zu entlasten. Gibt es da so Zahlen, die du nennen kannst? Also könnt ihr irgendwie sagen, wo die größte Entlastung stattfindet oder auf welche Weise das geschieht?
Das kann ich an einem Vorgehensmodell deutlich machen. Es ist so, wir beobachten, dass wenn wir uns einen Prozess angucken, den man mit diesem Ansatz versucht zu bearbeiten, dann wir nehmen mal die Adressänderung oder einen Service bei einer Bank oder wie auch immer, dann stellen wir fest, okay, 20% der eingehenden Adressänderungen sind bereits automatisierbar. Ja, das läuft über andere Kanäle, wie auch immer. Der Rest läuft über E-Mail rein, unstrukturiert und so weiter und so fort. Wir stellen fest, dass mit einer Qualifikationsschicht, die wir im ersten Schritt erkennen, von allen Adressänderungen, die reinkommen, sind 30% vom Kunden schon perfekt formuliert. Okay. Das ist so ein Richtwert, da kann man sich dran halten. Das Erste, was wir deswegen machen, ist diese perfekt formulierten Adressänderungen erkennen, in Struktur bringen und in die einfach nur per ganz normale Automatisierung weiterreichen. Und dann kümmern wir uns um die restlichen 70%. Das sind dann Dinge, wo Informationen fehlen, nachgefasst werden muss und so weiter und so fort. Das ist ein sukzessiver Prozess. Prinzipiell ist das Ziel, und das ist erreichbar, mit so einem Konstrukt autonome Prozesse zu schaffen.
Okay. Mo, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in ein wirklich spannendes neues Feld, wie ich finde, für KI.
Danke, sehr schön.
Das war der DUB Business Talk heute unter dem Motto 7 AI Minutes. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren zahlreichen Gästen, die uns einen Einblick in ihren Umgang mit KI gewährt haben. Und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Denkansatz bekommen, wie ihr selbst mit künstlicher Intelligenz noch besser arbeiten könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal, empfehlt uns gern weiter und teilt diese Folge. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder beim nächsten DUB Business Talk. Bis dahin, tschüss.